Hallo, ich bin hier in einem Ort, der ist sehr seltsam. Wenn ich rumlaufe, ist es sehr laut. Und auch wenn sich nur meine Jacke bewegt, kann man das deutlich hören. Es ist Dienstag, der 25. Februar 2020, also der vierte Dienstag im Monat und damit Zeit für das Penta-Radio. Wie ihr schon hören könnt, befinde ich mich offensichtlich nicht im Studio, sondern an einem sehr halligen Ort. Und ich rede hier ganz normal leise ins Mikro. Auch wenn ich rumlaufe, klingt das irgendwie voll krass. Ja, wo das ist und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch dann gleich nach der Begrüßung.
Ja, das ist immer das Problem diesen blöden Korrespondentenstudios. Ne? Die schalten sich mit irgendwelcher zusammengewürfelten Technik zu und das klingt dann alles ganz furchtbar. Aber hier sind wir im wunderbaren Coloradio Studio Gelb in Dresden. Heute mit mir, Stefan.
Und mit mir, Honky. Und live zugeschaltet aus
dem Penta-Radio Studio in Russland.
Genosse Simon. Hier meldet sich das Penta-Radio Studio Ost. Das befindet sich in der Nähe von Moskau. Viele Grüße.
Sehr schön. Da wir letztes Mal ja nicht in der Lage waren, richtig gut Musik abzuspielen, bin ich heute besonders überrascht und stolz, dass das Coloradio unsere Rufe erhört hat und uns hier ein Pult zur Verfügung gestellt hat, das ungefähr so viele Knöpfe hat wie eine Boeing, und zwar der Typ, der nicht abstürzt, glaube ich. Wir haben uns hier eingefuchst und hoffen, dass wir das alles hinbekommen haben. Also ich bin selber ein bisschen gespannt, was man jetzt davon im Radio hört, aber ich bin mir fast sicher, dass man es dann im Podcast nachhören kann.
Also ich habe auf jeden Fall schon gehört, dass der Einspieler im UKW angekommen war.
Sehr gut. Wo kann man sich den Podcast gleich nochmal runterladen, wenn man das noch nie gehört hat?
Ich glaube, auf c3d2.de gibt es dann den Menüpunkt Penta-Radio. Und da gibt es alle Folgen aus den letzten 13 Jahren. 14 Jahre.
Bis auf die Verschollenen.
Bis auf die Verschollenen natürlich.
Ja. Ein paar Einzelne sind ja verschollen. Wir suchen immer noch die Februarsendung aus 2019.
18
über Hausautomatisierung. Wenn ihr wüsstet, was wir da alles Tolles erzählt haben. Aber
ja. Wir hätten vielleicht mal lieber über Sendungsautomatisierung reden sollen.
Okay. Getreu der Tradition fangen wir heute womit an?
Ja, wir machen wie immer News.
Was?
Aber erstmal
wollen wir nicht erst den Hörern erzählen, was das jetzt war?
Ja, genau. Also was war denn da los mit deinem Audio-Setup?
Mein Audio-Setup war ganz okay. Das war genau das Gleiche, mit dem wir letztes Jahr schon mal live von der Demo vor der CDU-Zentrale in Dresden berichtet haben. Das war wieder das Samsung-Mikro direkt ans Handy gesteckt. Genau, nur der Ort war etwas gewöhnungsbedürftig. Der war hier ein bisschen außerhalb im Wald, und zwar in einer, naja, geschätzt, sagen wir mal, ungefähr 10 Meter großen Glasfaserkuppel.
Ach, das ist Glasfaser. Auf dem Bild, was ihr dann wahrscheinlich in den Shownotes sehen könnt, hätte man fast vermuten können, dass es sich um eine Betonkugel handelt. Aber
das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, ja.
Die ist auch relativ dünn, also die Wandstärke sind ungefähr 3 cm, wobei das, sag ich mal, innen und außen jeweils 3,5 mm stabil sind und dazwischen nochmal so eine Art Bienenwabenstruktur.
Mhm. Und solche komischen Kuppeln haben die da in Russland, wo du so da rumkrauchst?
Genau, also diese liegt da einfach so im Wald rum, und ich kenne auch niemanden, der so genau weiß, warum die da liegt. Vielleicht finde ich das in Zukunft mal noch raus. Aber es handelt sich dabei um eine sogenannte Radomkuppel, und deswegen wäre es auch schlecht, die aus Beton zu machen, weil damit die stabil ist, müsstest du die aus Stahlbeton machen. Und die Idee von einer Radomkuppel ist, dass du damit den Raum abschließen kannst, aber dass da Funkwellen einfach so durchkommen. Und wenn du da jetzt so einen quasi faradäischen Käfig in so eine Betonkuppel bauen würdest, dann wäre das nicht so gut. Weil die Idee so einer Kuppel ist, sozusagen so empfindliche Empfangs- und Sendetechnik erstens vor der Witterung zu schützen und zweitens sie auch vor neugierigen Augen zu verbergen, so dass der vorbeigehende Beobachter oder derjenige, der da mit einem Spionageflugzeug oder einem Satelliten drüber fliegt, nicht so genau sehen kann, wo die denn so hingerichtet ist und was das genau ist.
Ist denn die restliche russische Architektur auch so lustig rund und gleichmäßig? Ich meine, so ein bisschen auffällig ist das schon, oder? So eine, wie hoch ist die 10 Meter hohe Kuppel? 7 Meter hohe Kuppel?
Ja, ich würde sagen, so ungefähr 10 bis 12.
Das wäre natürlich eine super Strategie, ne, um sicherzustellen, dass der Feind niemals rausfinden kann, wo die Radome sind. Einfach alle Häuser so bauen.
Ja.
Das wäre natürlich eine weitergehende Strategie. Wobei, also die, man sieht das, wenn man kann, die hat sozusagen ein Loch und man kann da reingehen, sonst hätte der ja auch nicht den Sound von drinnen gehört.
Ja, ich dachte, du hast da eine Stichsäge dabei gehabt.
Das wäre natürlich auch eine Option gewesen. Dann wäre sie vielleicht auch noch ganzer, aber da haben leider Leute schon, sagen wir mal, mit groberer Technik inzwischen auch größeres Loch hineingemacht, weil man kann da ja auch irgendwie versuchen, da so auf der Wand mit Motorrädern hochzufahren und so. Also die musste schon etwas leiden, würde ich mal sagen. Und ziemlich sicher war die auch an dieser Stelle so nie im Einsatz, sondern wenn ihr, ich habe euch das verlinkt, in dem russischen Artikel über das A-35 Raketenabwehrsystem, da sieht man eine vermutlich identische Kugel, wie sie quasi auf einem Haus steht. Und dann kann man nämlich auch von unten sozusagen reingehen. Findet ihr dann in den Shownotes. Da sind wir auch gleich mal noch dabei, um uns kurz der russischen Raketenabwehr zu widmen. Irgendwie hat man ja so, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann so Mitte der 90er und 2000er so die Debatte mitgekriegt, wie die Amerikaner so ein Raketenabwehrsystem gebaut haben. Und wir haben darüber diskutiert, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist oder ob das funktioniert. Und wir haben uns darüber amüsiert, dass es nicht funktioniert hat. Und dann hieß es immer so, naja, also die Russen, die haben das zwar nicht überall, aber so rings um Moskau haben die da so irgendwas und das soll auch besser gehen. Und also das erste Gerücht, was ich dazu immer gehört habe, war, dass das russische System besser gehen soll, weil die Amerikaner versucht haben, sozusagen das auf allgemeiner Hardware zu lösen und die Russen da irgendwie dezidierte Chips entwickelt haben, um dann jetzt die einkommenden Rakete zu tracken und demzufolge die Abwehrrakete zu schießen. Wenn man sich allerdings sozusagen das jetzt veraltete System, also ich behaupte einfach mal, das ist so eine Kuppel, die zu dem in die Richtung des A-35-Systems gehört, anguckt, dann ist das gibt es da noch einen anderen Grund, warum die vielleicht besser funktionieren und man kann sich fragen, ob man das gerne haben will. Weil das russische A-35-System und auch das derzeit aktive A-135-System arbeiten nicht mit konventionellen Abwehrraketen, sondern mit nuklearen Abwehrraketen. Und wenn man mit einer Nuklearrakete auf eine Nuklearrakete schießt, dann muss man natürlich nicht so genau treffen, wie wenn man mit einer normalen Rakete auf eine Nuklearrakete schießt.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir hier irgendwann mal in den Fokus des russischen Geheimdienstes kommen, wenn wir jetzt militärische Geheimnisse ausplaudern.
Was ist, ich lese hier nur den Wikipedia.
Aber es steht also, alles auf Wikipedia.
Wikipedia-Wissen, also das ist jetzt, also...
Okay, aber es sieht sehr spannend aus.
Wenn das jetzt noch Konsequenzen nach sich zieht, dann weiß ich auch nicht. Übrigens haben die Amerikaner das auch mal getestet, irgendwie in den 60ern haben sie auch mal mit Nuklearraketen Raketenabwehr gemacht, hat wobei ihnen auch funktioniert, aber irgendwie sind sie zum Ergebnis gekommen, dass es nicht so geil ist, sozusagen ein Nuklearfeuerwerk über sich selber zu machen, um einkommende Nuklearsprengköpfe abzufangen.
Da muss man halt rechtzeitig die Rakete losschicken, damit die weit genug von Moskau dann explodiert wahrscheinlich.
Ja, wie auch immer. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, inwieweit sich darüber immer, jemand Gedanken gemacht hat.
Am besten immer die Nuklearwaffen gleich in einem Orbit kreisen lassen, damit sie dann nur noch runterfallen müssen, sobald dann was gesehen wird.
Ja, genau.
Ich sehe absolut keine Variante, wie das schiefgehen könnte.
Ja. Wie auch immer. Also ich glaube, es wird an einem Nachfolgemodell für das A-135-System gearbeitet. Wie ihr euch sicherlich schon vorstellen könnt, wird es A-235 heißen. Und bei diesem System sind dann
auch konventionelle Abwehrraketen vorgesehen. Also, dass man nicht immer gleich eine Nuklearrakete schießen muss. Wir werden sehen. Ich glaube, es soll irgendwann ab 2025 in Dienst gestellt werden.
Es ist auch eine Anti-Satellitenwaffe, die 235, habe ich gerade recherchiert.
Ja, naja gut, das, da gibt es ja einiges.
Könnte natürlich gefährlich sein, ne? Wenn Elon Musk mit seinem Starlink dann einfach nicht zensierbares Internet nach Russland bringt, dann muss man natürlich intervenieren können.
Wenn man direkt die Nuklearraketen losschickt.
Naja, eben nicht mehr, ne? Wenn das neue System dann auch konventionelle Raketen schicken können soll.
Also wie gesagt, ja, ich war davon auch ein bisschen überrascht und irgendwie das mit den Nuklearraketen hatte ich bisher auf alle Fälle auch ignoriert und war etwas verstört, als ich das gelesen habe. Ich bin übrigens schon weit sozusagen außerhalb des Schutzrings. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das besser finde, weil...
Collateral Damage nennt das der Amerikaner, ne?
Ja, wahrscheinlich kommt dann hier trotzdem was runter. Gut, also so viel erstmal zu der Kuppel. Vielleicht machen wir das dann später auch nochmal. Ich denke, da gäbe es noch einiges, was man diskutieren könnte. Es gibt in den Shownotes auch den Link, wo ihr sehen könnt, wo das Ding im Wald rumliegt. Ich sag mal so, und zumindest jetzt im Winter und mit den Spurrillen war der T5 auf alle Fälle nicht in der Lage, die Kuppel zu erreichen. So viel kann ich euch sagen. Den letzten Kilometer musste ich laufen.
Wie man sieht, hast du richtig Schnee. Das ist ja was wir dieses Jahr hier in Dresden...
Der ist hier quasi auch letzte Woche schon wieder verschwunden.
Ja, okay, aber wir hatten gar keinen richtigen.
Du hattest zumindest mal kurz Gelegenheit, wir hatten Schnee in Dresden, als sie hier rangekarrt haben für den Skiweltcup, genau.
Na, ah, sehr gut.
Da gab es mal tatsächlich 5 Meter, die überschneit waren, nämlich halt auf dem Elberadweg, weil braucht man nicht zum Radfahren, es ist eh Winter. Ne? Können wir auch Schnee raufkippen und da welche Sportveranstaltungen machen. Naja, das ist noch ein anderes Thema. So, das ist jetzt natürlich eine sehr schöne thematische Dissonanz, dass wir jetzt hier die großen Militärsysteme der Welt besprechen und jetzt zu unseren kleinen alltäglichen News übergehen.
Ja, vielen Dank,
Simon. Aber auf jeden Fall, ich erwarte schon sehnsüchtig die nächste Folge von Simons Reiseblog.
Alles klar. Genau. Das nächste Mal kann ich im Zweifelsfall was über den größten nicht superleitenden Teilchenbeschleuniger erzählen.
Na, das ist doch auch was.
Da bin ich gespannt.
Ja, Teilchenbeschleuniger, übrigens wissen viele gar nicht, das ist nicht ein Fließband, auf dem Gebäckstücke langlaufen. Ne?
Wirklich? Ich dachte.
So, bei unseren News haben wir heute die Firma Wacom anwesend. Die Firma Wacom oder Wacom oder naja, irgendwie sowas stellt Grafiktabletts her, also so... ja, so große rechteckige Flächen, auf denen man mit einem Stift rumzeichnen kann und das wird dann von entsprechenden Zeichenprogrammen interpretiert, damit man am Bildschirm Grafiken malen kann und solche Sachen. Und das ist ja erstmal eine relativ nützliche Sache und erstmal relativ unverfänglich. Nun hat ein findiger Hacker mal sein Wacom-Gerät beim Arbeiten beobachtet und hat festgestellt, dass das Ding auch nebenbei nach Hause telefoniert, welche Applikationen zu jeder Zeit offen sind. Also jedes Mal, wenn ein neues Fenster angewählt wird, wenn ich irgendwie von meinem Office oder was auch immer wechsle in den Browser, wird dann sofort eine Nachricht gesendet, Nutzer XY hat jetzt den Firefox wieder aktiv. Und wenn es dann wieder zurückgeht, halt jetzt ist wieder LibreOffice oder was auch immer im Vordergrund. Und ja, wahrscheinlich, damit man dann irgendwelche Statistiken drüber machen kann. Also wahrscheinlich wird Wacom dann irgendwie dazu erklären, dass das natürlich nur dafür da war, um zu wissen, welche Programme dann besonders gerne genutzt werden mit ihren Tablets. Und ich fand relativ schön, wie das der Entwickler, der Hacker, der das rausgefunden hat, zusammengefasst hat. It feels unfair to single out Wacom. Also es ist unfair, jetzt Wacom alleine rauszustellen und jetzt in den Pranger zu stellen und sagen, die sind jetzt die Schlimmsten und das ist jetzt irgendwie das, was hier die Grenze überschreitet, sondern es ist halt einfach so ein Fass, was sich immer weiter füllt. Diese ganzen Datensätze werden auch dadurch wieder durch diesen kleinen Schritt wieder ein Stückchen vollständiger und die Überwachungsmaschinerie, die sich darauf dann aufbaut, was wir spätestens seit Snowden wissen und was natürlich auch von den Firmen betrieben wird, zum Zwecke von Werbung und Analytik und so weiter, wird halt wieder dadurch wieder ein Stückchen mehr gemacht. Und es ist so eine merkwürdige Dinge, so eine merkwürdige Sache hier in dem Fall, weil das halt sowas ist, wo man das überhaupt nicht erwartet. Man denkt eigentlich, so ein Tablet-Gerätetreiber ist nur dafür da, dass ich da zeichnen kann und dass der nicht noch irgendwelche Daten nach Hause telefoniert, wie es bei irgendwelchen chinesischen Überwachungskameras vielleicht eher erwartet wäre.
Nur nochmal, um das klarzustellen, es handelt sich jetzt nicht um so ein Android-Tablet oder so ein iPad oder sowas, sondern es ist halt ein Gerät, was man an seinen Computer anschließt, damit man mit einem Stift drauf zeichnen kann.
Ja, das ist im Prinzip wie eine USB-Maus, gibt es halt auch ein USB-Grafik-Tablet und das ist halt nicht wie eine Maus, dass sie halt misst, wie ich die Maus verschiebe und dementsprechend den Zeiger positioniert, sondern ich habe halt ein Rechteck, was genau meinem Bildschirm entspricht. Und wenn ich halt mit dem dazugehörigen Stift halt links oben rauf drücke, dann entspricht das auch links oben auf dem Bildschirm, egal von wo ich jetzt angefangen habe. Und deswegen macht sich das ganz gut als Zeichenunterfläche.
Es gab auch mal eine Recherche dazu, wie viel Web-Requests eigentlich Microsoft Word macht, wenn man es aufmacht. Also quasi, wenn ihr euer Textdokument
wahrscheinlich öffnet. Zu viele.
Ja, ich glaube, waren so 15 oder sowas. Das waren schon einige. Also quasi 15 Internetabfragen werden halt losgeschickt, wenn ihr ganz normal ein weißes Dokument öffnet, wo noch nichts drinsteht. So als, da wird halt geprüft, ob Updates da sind. Da wird geprüft, ob irgendwie die Lizenz stimmt oder sowas. Und das sind halt bei der weißen Seite waren das 15 Requests. Das fand ich schon ziemlich hart. Und das ist halt bei Wacom oder was wir jetzt gerade eben hatten, auch keine Besonderheit. Das passiert halt immer mehr. Gerade wenn man so proprietäre Systeme hat.
Die gerade wenn das irgendwie Windows-Treiber sind, weil dann kommt es halt von den Herstellern und die haben natürlich ein Interesse, da möglichst viel Daten auszuführen, denn wenn man erstmal so einen riesigen Berg von Daten hat, dann kann man irgendwelche Analytik draufschmeißen und dann haben Manager in den Firmen das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie informiertere Entscheidungen treffen. Und wenn man jetzt stattdessen unter Linux zum Beispiel unterwegs ist, dann wird das wahrscheinlich bei diesen Treibern nie weniger der Fall sein, denn da kommen die Treiber meistens nicht von den Firmen selber, beziehungsweise na gut, teilweise auch, aber wenn sie dann im Linux-Kernel selber drin sind, dann wird natürlich sowas sofort auffallen, dass da Daten weggeschleust werden und dann wird dann gesagt, was soll denn das hier weg damit? Das geht hier nur darum, dass dieses Tablet jetzt funktioniert. Das geht nicht darum, dass ihr hier noch Berge von Nutzungsdaten abgreifen könnt.
Ich glaube, mit dem 5.6er-Kernel hat ein berühmter Treiberhersteller, der immer proprietäre Treiber gepusht hat, Nvidia nämlich teilweise angefangen, das ähnlich wie AMD im Kernel direkt zu machen und damit zu open-sourcen.
Ja, sehr gut.
Aber das ist noch so in der Entwicklung und Linus Torvalds ist kein großer Fan von Nvidia, immer noch zu Recht.
Ja, bei AMD ist es ja auch so ein Kampf gewesen, so ein bisschen, denn das gibt ja auch durchaus verschiedene Interessen. Wenn du sagst, du hast so einen AMD-Grafiktreiber, der im Linux-Kernel drin ist, dann haben die Linux-Kernel-Entwickler das Interesse, dass der möglichst identisch ist von der Struktur her zu allen anderen Grafikkartentreibern, von VIA, von Broadcom, von Nvidia, von Intel, von was auch immer. Die AMD-Leute haben jedoch das Interesse, dass ihr Grafiktreiber für Linux möglichst identisch ist zu ihrem Grafiktreiber für Windows und ihrem Grafiktreiber für macOS, damit sie selber weniger Aufwand haben. Also das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, was durchaus eine interessante Frage ist. Und ich denke mal, für Nvidia ist das Problem am Ende ähnlich, auch wenn ich mich jetzt damit konkret nicht auseinandergesetzt habe.
Sehr spannend. Also eure Geräte kommunizieren mit dem Internet, selbst wenn ihr es nicht erwartet, wenn es nur ein simples Grafiktablet ist oder euer Word-Dokument.
Da muss man im Zweifelsfall mal so ein Wireshark oder so dazwischen klemmen und mal gucken, was da wirklich an Verkehr rausgeht. Was an Verkehr in dem Fall bei Google Fotos reinkam, war nämlich diesmal leider Videos von fremden Personen, denn es gab da eine kleine Datenpanne, da wurde wohl irgendwas in der Authentifizierung falsch gemacht und Nutzer konnten auch Videos von anderen Leuten sehen, die gar nicht sie selber sind. Natürlich private Videos in dem Fall. Und das ist eigentlich jetzt nicht weiter groß überraschend für mich persönlich. Also natürlich sagt Google, dass das jetzt schon behoben ist und das wird doch sicherlich der Fall sein, denn das ist natürlich eine Sache, die man mit höherer Priorität irgendwie bearbeiten wird. Aber es zeigt einfach mal wieder, wir wissen halt als Gesellschaft auch insgesamt immer noch nicht, wie wir sichere Software schreiben. Also es gibt diverse Ansätze irgendwie und Akademiker können da wahrscheinlich schon viel dazu sagen und es gibt auch Leute, die sich darum bemühen, solche Prozesse mehr in die Realität überzuführen. Aber so im Großen und Ganzen haben wir immer noch nicht rausgefunden, wie wir jetzt eigentlich sicher Programme bauen, auf die Art und Weise, wie Bauingenieure relativ gut wissen, wie man sicher Gebäude baut.
Ja, aber trotzdem stürzen ab und zu mal Gebäude ein und es kommt manchmal Erdbeben oder irgendwas, was unvorhergesehen stark ist.
Ja, das ist aber immer noch keine tägliche Meldung bei Heise.
Ja. Naja, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass ich das mal in Frage stellen möchte, ob es sichere Software gibt. Man kann halt nur jemandem beibringen, sicherer zu programmieren oder den Anspruch zu haben, dass man wirklich voneinander getrennt oder datenschutzkonform versucht zu programmieren. Aber die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und jeder, der euch das verspricht, der lügt oder weiß es nicht besser.
Ja, oder verwendet halt Kategorien, die halt nicht den entsprechenden, den wir jetzt hier reden.
Ja, aber ja.
Dann okay. Dann haben wir noch einen dritten Punkt, nämlich das Leistungsschutzrecht ist wieder da. Totgesagte leben wie immer länger.
Hurra.
Und aus völlig unerfindlichen Gründen wird jetzt wieder gepusht, dass jetzt Google News doch endlich mal sterben soll, obwohl das ja immer noch die Seite ist, die wahrscheinlich den Zeitungsverlagen am meisten Klicks einbringt am Ende. Und es gab jetzt wohl einen Vorschlag als ein Gesetzesentwurf, nachdem maximal 3 Wörter als Anreißtext für Google News zugelassen werden. Also wenn ich auf eine News-Story verweise und das in einer Art und Weise tue, die nicht mehr so ein Zitat ist, was sich in meinen Artikel sinnfällig einfügt, sondern das ist einfach nur eine Liste von News, die zum Beispiel auf so einer News-Suchmaschine angezeigt wird, sollen maximal 3 Wörter zugelassen werden. Also zum Beispiel ein Titel, den man dann auch präsentieren könnte, wäre "Das ist doof".
Ja, aber dann wirklich das, nicht mehr.
Genau, nicht auf keinen Fall mehr. Wenn man jetzt unbedingt noch da ein Bild dazu haben möchte, dann sagen die, ja klar, wir sind ja jetzt keine Unmenschen, wir lassen das schon zu, dass sie auch ein Bild darstellt, solange es nicht größer als 128x128 Pixel ist. Und jetzt kann ich mir überlegen, mein Bildschirm, den ich zu Hause habe, der hat 3840x2160 Pixel. Das heißt, das wäre dann so eine winzig kleine Briefmarke, die da irgendwo in der Mitte vom Bildschirm vielleicht noch zu sehen ist.
Oder ein größeres, verpixeltes Bild.
Oder halt großgezogen, ne? Also gerade im Zeitalter von Retina-Displays und 4K-Displays ist das natürlich total absurd, da sich auf solche Grenzen zu berufen.
Ja, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass so ein Laptop durchaus auch mal schon höhere Auflösungen haben kann und man dann auf einem 14 Zoll oder 15 Zoll Display da 128 Pixel anzeigen soll, das ist also irgendwie nicht ganz der Zeit entsprechend.
Es zeigt sich, ich verstehe immer noch nicht bei diesem Leistungsschutzrecht nach 10 Jahren oder sowas, die das jetzt immer wieder aufkommt, was jetzt eigentlich das Problem ist, denn durch das Zitatrecht ist dieses Problem einfach schon 100%ig gelöst, ne? Also wenn ich halt, in der Weise kann ich halt da einen kleinen Anriss übernehmen, kann halt sagen, dieser Artikel da, der existiert und das hier ist da, das, worum es geht, und dann übernehme ich meinetwegen die Überzeile, die dann noch damit dabei steht, oder den ersten Satz, der im Text steht, und das war's, dann fällt das für mich einfach unter das Zitatrecht.
Ach je. Das kann schon sein, aber es soll doch die Verlage Geld erhalten, Stefan.
Die darbenden Verlage wie, gut, gehen wir jetzt nicht auf einzelne ein, also müssen wir hier Werbung machen hier. Wir müssen am Ende Leistungsschutzrecht bezahlen, wenn irgendein Verlagsname mehr als 3 Wörter enthält.
Ja, das könnte natürlich passieren.
Ist halt echt die Frage, ne? Das ist ein sinkendes Schiff, diese ganze Verlagswelt, die wissen halt nicht genau, wie sie sich da noch behaupten wollen in Zeiten des Internets, und Google sehen sie als Feind, wobei Google eigentlich ihr größter Klickbringer ist, also die meisten Besucher oder viele Besucher werden über diese Google News Seite kommen.
Und wahrscheinlich auch die größte Einnahmequelle über die ganzen Werbedienste, die Google anbietet.
Also irgendwie haben sie den Schuss nicht gehört. Und 3 Worte ist nun echt ganz schön wenig dafür, dass man irgendwie einen Artikel anteasern soll. Zwischendrin hatten sie ja mal wenigstens diesen Teaser-Text frei, also den Text, den Anreißer-Text ist, glaube ich, das deutsche Wort dafür. Ja. Aber wenn sie schon davon jetzt langsam weggehen, ist das echt fraglich.
Ja, ich meine, wenn sie jetzt unbedingt wollen, dass sie nicht mehr in Google News gelistet sind, dann können sie einfach ihre Robots.txt dementsprechend setzen, dass sie halt nicht gelistet werden wollen, dann ist das Thema halt durch, und dann haben sie halt auch einfach auch 50% weniger Besucher oder was. Und wenn das halt die Abwägung ist, die sie treffen wollen, sehe ich doch jetzt überhaupt kein Problem, kein Regelungsbedarf.
Nein. Ich weiß auch gerade gar nicht genau, wie da der Stand ist. Also vor einer Weile hatte ja Google das für Spanien, was das ja auch eingeführt hatte, Google News auch einfach komplett abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Müssen wir wahrscheinlich mal ausprobieren, was so passiert, wenn man es.google.news macht.
Also wenn wir irgendwelche Hörer in Spanien haben, dann freuen wir uns auf euer Feedback.
Ja.
Nee, das müsstest du auch von hier einfach testen können, weil, also als ich damals in Spanien war, war das tatsächlich so, wenn du es einfach aufgerufen hast, dann kam hier, gibt's nicht. Und wenn du dann in Spanien mit DE gemacht hast, dann hast du halt die deutsche Variante gekriegt und die ging.
Ja, dann freuen wir uns auf das Feedback unserer spanischen Hörer. Wir sind gespannt trotzdem noch.
Auf alle Fälle.
Wir haben eine gute Möglichkeit, um diesen Leistungsschutzrecht zu umgehen, denn wenn sie einfach nicht hören können, dass wir hier mehr als 3 Wörter von ihrem Artikel verwenden, dann ist natürlich kein Problem, und dafür hast du uns das passende Gadget mitgebracht.
Ja, wobei der Simon vorher noch was zu Google Pay sagen wollte, glaube ich.
Genau, ich habe nämlich gerade unter der Nutzung von Google News gleich noch einen Link eingetragen, ja. Da gab es nämlich die letzten Wochen oder Tage Berichte, dass es irgendwie seltsame Abbuchungen gab, bei Leuten über PayPal, die da eine virtuelle Kreditkarte erzeugt haben und die Google Pay hinzugefügt haben. Und die hatten dann wohl offensichtlich seltsame Zahlungen, auch mit sehr random Summen, die sie vermeintlich getätigt hatten, aber wohl nicht getätigt hatten. Und so genau, was da passiert ist, da wohl auch noch nicht ganz bekannt. Also
der Zyniker mir sagt natürlich, virtuelle Kreditkarte, was kann schon schiefgehen, ne? Es ist durchaus eine gute Idee, dass man für jeden Händler, mit dem man irgendwie zu tun hat, eine virtuelle Kreditkarte erzeugt, damit man zweifelsfall zum Beispiel zurückverfolgen kann, bei wem jetzt meine Kreditkartendaten weggekommen sind, oder damit ich zum Beispiel, wenn die Kreditkartendaten weg sind, halt diese virtuelle Kreditkarte sperren kann, ohne dass ich diesen ganzen Business habe, wieder erst eine neue per Post zugeschickt zu bekommen mit zweiten Brief, mit der PIN und so weiter. Das ist schon keine schlechte Sache, aber ja, wie gesagt, wir wissen immer noch nicht, wie wir sichere Software schreiben können.
Naja, also bei PayPal direkt kannst du ja gar keine reale Kreditkarte haben, soweit ich weiß zumindest.
Ja, dieses Kreditkartensystem ist mir auch fraglich, warum das nicht noch kaputter ist. Also es gab doch einige lustige Vorträge auf media.ccc.de, zumindest zu Girokarten. Wo halt auch gezeigt worden ist, dass das System also deutlich fragiler ist, als man jetzt im ersten Moment denkt.
Naja, die Kalkulation ist da ja letztendlich, dass selbst wenn Millionen von Dollar wieder jährlich weggehen oder wahrscheinlich eher Milliarden von Dollar durch irgendwelche Fehlbuchungen oder halt Kriminelle, die dann welche Kreditkartendaten erbeutet haben und dann halt irgendwie ihre eigenen Kram damit einkaufen, dann ist das trotzdem halt, wenn man es dann auf alles hochrechnet, auf alle globalen Transaktionen irgendwie so 0,5%. Und daraus folgt dann halt das einfache Kalkül, wenn wir 1% Transaktionsgebühr nehmen, dann ist das davon abgedeckt. Das ist halt, wie die Logik funktioniert. Deswegen ist es auch meistens dann relativ einfach, sowas zurückzubekommen von der Bank, wenn irgendwie die eigenen Kreditkartendaten gestohlen wurden. Also gut, ich habe es zum Glück noch nicht selber erlebt, deswegen kann ich es nicht persönlich berichten, aber das ist so das, was ich gehört habe, dass es da relativ einfach ist, weil das bei Visa und Mastercard so einfach schon eingepreist ist in die Betriebskosten.
Und es passiert erschreckend selten, ne? Also Leute bezahlen sehr viel mit Kreditkarte und dafür gibt es relativ selten irgendwelche Fehlbuchungen oder kriminelle Aktivitäten. Ja, Mastercard und Visa sind da so ein bisschen hinterm Berg, die geben die Zahlen nicht genau raus. Es gab aber vor 1-2 Jahren mal so ein geleaktes Dokument, wo das dann drin stand. Das ist echt im Promillebereich und drunter. Also es ist echt wenig.
Na, wobei, also früher war das ja auch so, dass bei Kreditkarten das tatsächlich so war, dass das Risiko im Wesentlichen bei der Bank lag oder bei dem Kreditkartenanbieter. Aber inzwischen ist es ja partiell nicht mehr der Fall. Die haben ja diese ganzen Visa Secure und so weiter Verfahren eingeführt. Ich komme gerade nicht drauf,
wie die wirklich heißen. Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Wo du dann nochmal so einen extra Code eingeben musst, der dir dann in irgendeiner ultrasicheren Handy-App angezeigt wird und so.
Das habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Bei mir ist es weiterhin nur die Kreditkartennummer, Ablaufdatum und dieser dreistellige Code, der hinten auf der Karte drauf steht. Und das hat bei mir bis jetzt immer funktioniert. Das kann womöglich sein, dass das halt ist, weil ich nur sowas wie Hotelbuchungen gemacht habe, wo das Geld dann quasi nur erstmal nur garantiert ist, aber noch nicht tatsächlich abgebucht wird.
Also bei sowas Größerem, wie sowas wie einem Flug oder so, ist mir das schon ein paar Mal passiert, dass ich das tun sollte. Und da ist es wohl tatsächlich so, dass du in dem gleichen Zug sozusagen, dadurch, dass du das extra über diese Zusatznummer autorisierst, dass du dann auch einen Teil des Risikos übernimmst. Wobei die Kreditkartenanbieter sozusagen mit Einführung dieser Systeme jetzt auch nicht ihre Gebühren gesenkt haben. Also sie haben da einfach sozusagen einen Teil des Risikos auf die Kunden abgewälzt und ja.
Da würde ich sagen, freuen sich die Shareholder.
Ja, denke ich auch.
Wenn ihr euch mal in einem Raum unterhalten wollt, ohne dass auf euch viele Mikros zeigen, weil ihr zum Beispiel gerade keinen Podcast oder eine Radiosendung aufnehmt.
Was, hier sind Mikros im Raum?
Ja, wir haben das vorhin schon festgestellt, dass es doch deutlich mehr Mikros sind, als hier Personen im Raum sind und dass wir teilweise ins nicht-europäische Ausland streamen. Es gibt jedenfalls ein Gerät, was jemand gebaut hat, das im Wesentlichen aus Ultraschall-Emittern besteht, also quasi aus so kleinen Lautsprechern, die für Menschen nicht hörbare Geräusche abgeben, die aber interferieren mit Handy-Mikrofonen oder überhaupt mit den konventionell üblichen Mikrofonen, das heißt...
Na, sie interferieren nicht im akustischen Sinne, sondern die nehmen halt den Ultraschall auf, aber dadurch, wie die Signale dann im Mikrofon weiterverarbeitet werden, rollt das dann rüber in den hörbaren Bereich und man hört dann dort ein, wenn man das Signal am Ende sich anhört, ein hörbares Rauschen anstatt dem eigentlichen Gesprächsinhalt.
Ja, das heißt, es ist ein tragbares Gerät, ist ungefähr so ein größerer Armring, kann man sich vorstellen. Also
sah sehr fashionable aus in dem Video.
Also Wir hatten das mal bei uns gebaut mit den Azubis zusammen. Also nicht genau das, sondern das war für Levitation Devices. Also wir haben quasi einen Tropfen oder ein Stück Rupor schweben lassen.
Per Ultraschall.
Hm. Und uns ist auch aufgefallen, dass es da bestimmte lustige Seiteneffekte gibt. Also dass da bestimmte Sachen nicht mehr so gut funktionieren, wenn das Ding an ist und so. Das heißt...
Siri, stell deinen Timer. Siri, hallo!
Auf jeden Fall ist das halt eine tragbare Variante davon und machte zumindest in dem Video, was wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben, einen sehr interessanten Eindruck. Also ich bin gespannt, ob wir das mal irgendwie nochmal verifizieren können oder ob das nachbauenswert ist.
Ja, würde ich sagen, ist ja eigentlich dann nach unserem jetzigen Penta-Bug-Bausätzen wäre das ja dann vielleicht die nächste Variante.
Ja, wobei diese Emitter zumindest im deutschen Handel nicht ganz billig sind. Also dieses Mikrofon, also dieses nicht diesen Lautsprecher quasi, was das ja ist, kostet da 1,50 Euro oder sowas, zumindest in Deutschland, aber kann man bestimmt günstiger bauen, denn die HCSR04, also die das sind ganz normalen Ultraschall-Distanzsensoren, wie sie so in so kleinen Robotersätzen verbaut sind und so, die kosten ein Apfel und ein Ei. Hm. Also kann das nicht so teuer sein. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, sehr schön, wollte ich euch unbedingt mitbringen.
Ich frage mich jetzt gerade, wie das sich auswirken würde, wenn dann irgendwie ein Hund mit im Raum ist.
Oh, der würde bestimmt verrückt werden. Das könnte man mal testen, aber da müsste ich einen Hund mit oder das Ding von Arbeit mit.
No animals were harmed in the making of this podcast.
Oh, ich weiß nicht genau, dann müssten wir mal jemanden fragen, der oder die sich damit auskennt, wie das von Hunden wahrgenommen wird. Mir fällt da spontan jemand ein. Werde ich mal nachfragen oder mal testen.
Jetzt hatten wir schon über 30 Minuten News. Das ist natürlich gut. Wir müssen irgendwie Zeit füllen, denn als Thema haben wir leider nichts vorbereitet.
Nee, es kommt jetzt nichts mehr.
Nach der Musik.
Na, dann bis gleich. Viel Spaß mit Lately Kind of Yeah und nix.
Hallo, liebe Podcast-Hörer. Hier ist Stefan aus der Zukunft. Denn es ist leider etwas sehr Merkwürdiges passiert, was ich mir auch nicht so genau erklären kann. Nachdem diese Musik hier zu Ende war, war auf unserer Radioaufzeichnung 4 Minuten lang das Audio extrem verzerrt. Ich werde euch jetzt mal ein Beispiel einspielen, wo ich gesagt habe, mein Name ist Stefan und ich weiß von nix. Und so klang das dann.
Mein Name ist Stefan und ich weiß von nix.
Ja, das wollt ihr euch sicher nicht 4 Minuten lang anhören. Das kann man sehr schwer verstehen. Deswegen fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen, was da gesagt wurde. Also wir haben ja schon ein paar Wortwitze gemacht, was Nix angeht. Das hängt damit zusammen, dass das Thema der Sendung heute Nix, der Paketmanager und NixOS die Distribution ist. Und ja, wir werden in dieser Sendung erklären, warum wir überhaupt über einen Paketmanager reden. Wir machen ja auch keine eigene Sendung über Apt oder über APM oder sowas. Aber Nix ist doch eine relativ interessante Entwicklung, die man sich auch mal gerne für eine Stunde oder zwei angucken kann. Und als Einstieg erkläre ich kurz, was ein Paketmanager allgemein ist. Die meisten von euch kennen das sicherlich, aber nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ein Paketmanager ist im Prinzip die Linux-Variante von einem App Store, beziehungsweise die technische Bezeichnung von dem, was ein App Store ist. Also eine Quelle, wo ich Programme runterladen kann, die zu meinem System passen, die für mein System dementsprechend gebaut wurden, damit ich nicht irgendwie ins Internet gehen muss und irgendwie in die Suchmaschine zum Beispiel LibreOffice Download eingebe und finde dann irgendwie eine merkwürdige, zweifelhafte Webseite, wo dann vielleicht irgendein Virus mitten das Installer-Exe reingepackt wurde, sondern ich kriege das von einer vertrauenswürdigen Quelle, also bei Linux halt meine Linux-Distribution, bietet dann halt über so einen Paketmanager die ganzen Systemkomponenten an und auch Anwendungsprogramme und so weiter. Und ein Paketmanager ist es deswegen, weil diese Software halt in Paketen kommt und die Pakete enthalten halt die Dateien für die einzelne Applikation und die Pakete enthalten außerdem Metadaten und die wichtigsten Metadaten, die ein Paket haben kann, sind Abhängigkeiten zu anderen Paketen. Und das ist dafür gedacht, dass ich nicht nur ein Paket habe, was alles enthalten muss, was dieses Programm braucht. Also zum Beispiel, wenn ich LibreOffice als Beispiel nehme, das braucht halt auch eine Programmbibliothek, die die grafische Oberfläche zeichnet. Das braucht eine Programmbibliothek, um vielleicht zu drucken. Und das ist ja etwas, was auch andere Programme verwenden können. Deswegen möchte ich nicht, nur weil ich 20 Programme, die drucken können, auf meinem System habe, soll ich ja nicht 20 Mal diese Bibliothek separat rumliegen haben. Deswegen kommt diese Bibliothek in ihr eigenes Paket und LibreOffice als Paket sagt dann, ich brauche übrigens auch die Druckerbibliothek oder ich brauche auch die Grafikbibliothek und so weiter. Ja, ein Paketmanager, traditionell ist das eine Kommandozeilenapplikation, also so, wo ich auf die Kommandozeile gehe und zum Beispiel unter Ubuntu würde ich dann halt sagen, apt install LibreOffice. Heutzutage gibt es auch meistens GUIs dafür, damit man auch sowas hat wie so eine normale App-Store-Erfahrung, die man zum Beispiel auch auf dem Telefon hat, dass man Apps suchen kann und dass man dann vielleicht auch einen Screenshot sieht oder einen Beschreibungstext oder ein Review oder sowas. Das ist das, was ein Paketmanager ist. Und das ist im Wesentlichen auch das, was Nix ist. Ich persönlich kenne es nur von der Kommandozeile, aber ich glaube, es gibt auch GUIs davon.
Okay, also es ist eine Kommandozeilen-Variante von einem App Store. Das heißt, ich sage jetzt Nix install LibreOffice. Ist das so?
Das könnte man so machen, ja.
Und dann habe ich LibreOffice.
Dann ist LibreOffice da. Und das Problem, was sich jetzt nun häufig ergibt, diese sogenannte Dependency Hell, ist halt, wenn jetzt LibreOffice zum Beispiel eine bestimmte Bibliothek in der Version 3 braucht und ich habe jetzt noch ein anderes Programm installiert, was diese Bibliothek braucht in der Version 5.
Ja.
Dann ist es im Zweifelsfall ein Problem, wie es bei vielen Paketmanagern der Fall ist, dass man von jedem Ding immer nur eins installiert haben kann. Ne? Bei sowas wie LibreOffice ergibt das Sinn. Ich brauche selten irgendwie LibreOffice von vor 2 Jahren und LibreOffice von heute. Ich brauche meistens nur eins, aber bei solchen Libraries, bei solchen Bibliotheken, die ja dann auch kompatibel sein müssen zu den Applikationen, kommt sich das da gern mal in die Quere.
Wie ist das bei Apt? Also gibt es da wirklich nur eine Version der Bibliothek?
Gibt da wirklich nur eine Version, ja.
Okay.
Also im Zweifelsfall muss man das dann trennen, wenn sich jetzt wirklich herausstellt, irgendwie man braucht längerfristig auch Bibliothek Version 3 und Bibliothek Version 5, dass man die dann halt als zwei Pakete ausliefert mit verschiedenen Namen. Dann heißt das eine halt Bibliothek 3 und das andere Bibliothek 5 und dadurch ist es technisch gesehen ein anderes Paket. Aber das führt natürlich dann auch wieder zu Chaos, wenn man das dann, wenn man das dann so pflegen muss von Seiten von Debian. Und bei Nix ist das ein bisschen schicker gemacht. Da kann man nämlich im Prinzip von alle möglichen Versionen von jeder Applikation gleichzeitig, von jeder Bibliothek gleichzeitig installiert haben. Und jede Applikation verwendet trotzdem immer genau die Library, die sie gerne haben möchte, dadurch, wie das alles zusammengebaut ist.
Jetzt klingt das erstmal total toll, aber im Nachhinein würde ich jetzt erstmal vermuten, dass ich dann irgendwann doch wieder alle Versionen dieser Bibliothek installiert habe oder räumt da irgendjemand auch mal auf?
Es wird auch wieder aufgeräumt, wenn man dann irgendwann upgradet und dann den alten Kram nicht mehr braucht, dann wird auch weggeräumt wieder, ja. Das muss man im Zweifel zwar mal konfigurieren, dass das auch passiert, aber zumindest bei meinen NixOS-Systemen, die ich habe, ist das einfach so ein täglicher Task, der nachts läuft und dann ist wieder aufgeräumt.
Okay,
das ansonsten heißt, läuft die Platte auch ziemlich schnell voll tatsächlich.
Das heißt, wenn ich mein LibreOffice updaten will, dann wird das geupdatet und die alte Version wird weggeschmissen oder bleibt die erstmal da?
Die bleibt erstmal da liegen noch. Und das ist auch gerade bei NixOS ganz interessant, denn wenn ich ja ein Update habe, dann kennt man das ja durchaus auch, dass es vielleicht ein Problem damit gibt, irgendwie der neue Kernel macht Probleme mit meinem System, irgendwelche Hardware funktioniert nicht mehr richtig und dann ist es natürlich nett, wenn ich dann einfach sagen kann im Bootmenü, ich boote einfach den Stand von gestern wieder. Das ist nämlich alles noch da.
Okay.
Es ist halt nur das neue Kram noch daneben installiert worden und so kann ich einfach die alte Generation wieder reinbooten. Und wenn ich dann irgendwann sage, es ist alles schick, jetzt können wir auch mal den alten Kram wegräumen, dann lasse ich halt so einen Garbage Collect laufen und dann ist auch der alte Kram aufgeräumt und ich habe wieder Platz auf der Platte.
Das klingt voll praktisch.
Ja.
Warum macht das nicht jeder?
Es geht halt so ein bisschen gegen die Konventionen, die sich herausgebildet haben in so Unix-Systemen. Wenn du irgendwie auf deine Festplatte guckst, auf deinem Linux oder BSD oder so weiter, dann gibt es ja immer bestimmte Stellen, wo du alle möglichen Sachen erwartest. Also wenn du zum Beispiel libc installierst, also die C-Standardbibliothek, dann erwartest du halt, dass die unter /user/lib/libc.so liegt an der Stelle. Mhm. Und das ist natürlich blöd, wenn du jetzt von libc gerne 6 verschiedene Varianten haben willst. Wie soll das funktionieren? An jedem Pfad kann nur eine Datei jeweils liegen.
Mhm.
Und deswegen sagt Nix, wir packen das stattdessen alles in eigene Pfade rein. Also wenn man dann bei Nix reinguckt, dann sieht man halt, das liegt in einem speziellen Ordner, der benannt ist nach der Version von dieser Library. Also würde ich dann halt libc Version 2.24 halt in einem Ordner finden, der libc 2.24 im Namen hat und die 2.25 dementsprechend in dem Ordner daneben mit der 2.25 im Namen. Und das liegt alles in einem speziellen Ordner, der heißt NixStore.
Warte mal, heißt das, dass ich quasi jede Applikation, die ich in Nix benutzen möchte, auch für Nix schon gebaut haben bekommen muss? Also das ist quasi...
Ja. Das muss dementsprechend dafür gebaut werden. Also genau wie es ja auch bei allen möglichen anderen Paketmanagern der Fall ist, dass du erstmal das paketieren musst. Also die Applikation, wie sie vom Hersteller bereitgestellt wird, erstmal in so ein passendes Paket für dein Betriebssystem zusammenpacken musst. Du musst es auch bei Nix machen. Und das ist durchaus manchmal ein bisschen mehr Aufwand, wenn halt diese Applikationen davon ausgehen, dass halt dieses Filesystem-Layout so ist, wie es halt normalerweise ist, mit User, Lib, Libc zum Beispiel, dann muss man damit unter ein bisschen kämpfen, aber für die allermeisten Fälle ist das durch die Automatisierung, die die Nix-Leute da gebaut haben, schon relativ einfach.
Und da gibt es kein Fallback, dass es quasi kompatibel ist, immer die aktuellste Version von Libc liegt quasi unter dem normalen Pfad?
Nee, das gibt's nicht.
Okay.
Also wenn du in einem Nix-System reinguckst, siehst du unter /bin genau eine Sache, nämlich einen Link zu sh, damit nämlich /bin sh geht, damit die normalen Shell-Skripte funktionieren, aber schon bin-bash geht nicht mehr.
Mhm.
Und wenn du unter User guckst, gibt es auch da genau eine einzige Datei, beziehungsweise einen einzigen Sym-Link, nämlich user-bin-env, damit halt Skripte funktionieren, die oben user-bin-env-bash oder user-bin-env-perl im Namen in der Shebang haben.
Okay.
Und ansonsten sind /bin und /usr und so weiter komplett leer. Und stattdessen liegt alles in diesem Nix dort drin. Also der ganze Spaß spielt sich ab unter /Nix und dann darunter unter /Store. Und da liegen dann diese ganzen Pakete quasi drin, in einer flachen Hierarchie. Da steht dann halt, da liegt dann halt meinetwegen GLIBC 225, GLIBC 226, alles in einer Struktur. Und da liegen dann die tatsächlichen Sachen drin. Also würde ich meine libc dann halt finden unter /Nix, /Store, irgend so ein Hash und libc 225. /lib/libcso. Und
aber macht mir das nicht irgendwelche Skripte und alles kaputt?
Ja, Skripte eigentlich nicht so, denn du baust ja trotzdem dann einen Path zusammen.
Mhm. Also, ah, okay,
der ist damit ein Skript funktioniert, muss es ja irgendwie die Applikationen finden können, die du installiert hast. Und dafür baust dann so einen synthetischen Path zusammen. Also du hast dann halt ein Verzeichnis mit ganz vielen Symlinks in dieser Nix-Store-Struktur. Und dieser Ordner steht dann halt in deinem Path drin. Und dadurch funktioniert erstmal die Shell einfach so, wie du sie erwartest. Sofern das halt in deiner Path-Variable drin ist. Und das ist dann halt durch etc-profile schon automatisch der Fall. Und wenn es um Libraries geht, die werden halt explizit da reingelinkt. Also in deiner Applikation steht da nicht drin, guck mal irgendwo nach libcso, sondern da steht da drin, nix, store, hash, libc, 225, libcso. Ganz exakt. Und dadurch findet sich das dann alles wieder zurecht. Und dann hast du natürlich so ein paar andere Sachen, die du analog zum Path auch wieder mit zusammenführen musst. Also zum Beispiel Manpages muss man dann auch aus verschiedenen Stellen zusammenklauben. Aber das ist auch alles schon einmal gelöst in dieser Nix-Infrastruktur.
Ist das ein durch die Community bereits gut unterstützte Distribution oder ist das irgendwie sowas ein Randgruppenbetriebssystem für Randgruppen?
Naja gut, das ist Linux, also es ist sowieso schon mal eine Randgruppensituation, außer wenn du jetzt von Android redest, was ein totaler Massenmarkt ist. Innerhalb von Linux denke ich mal schon, dass da die Abdeckung eigentlich ganz gut ist, was Pakete angeht. Also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es sind sicherlich Tausende von Paketen und so eigentlich bis jetzt habe ich fast alles gefunden, was ich damit brauchte für meinen eigenen Serverbetrieb, wo ich jetzt auch nichts mehr im Einsatz habe seit etwas über einem Jahr. Also außer natürlich meine komplett eigenen Applikationen, aber das ist ja klar.
Warum bist du von einer wahrscheinlich bestehenden Linux-Distribution gewechselt zu etwas, was durch Nix betrieben wird?
Eben aufgrund dieses, dadurch, das ist eigentlich ein Teil, den würde ich dann im zweiten Teil machen, wenn wir schon von NixOS reden, weil das ist dann so dieser zweite Layer, der dann draufkommt und der dann auch das Thema Konfigurationsmanagement mit angeht.
Okay, also ich habe da quasi Nix-Pakete. Pakete sind, wie bei Ubuntu zumindest, so Installationsanweisungen. Ne? Also wie wird quasi ein Programm installiert? Ist das bei Nix genauso?
Es ist ein bisschen anders, denn ein Paket in NixOS ist Nix, beziehungsweise, ich muss Nix sagen. Es ist so ein bisschen verwirrend selber. Ne? Man tendiert dazu, einfach NixOS zu sagen, gerade für jemanden wie mich, der Nix auch nur unter NixOS verwendet, aber man kann Nix auch unter anderen Betriebssystemen verwenden, auch unter Arch Linux oder Debian oder macOS oder FreeBSD. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, wie das dann sinnvoll ist.
Okay, das wusste ich ja noch nicht.
Naja. Was war die Frage jetzt gerade, verdammt?
Wie die interne Paketstruktur ist, also ob das genauso funktioniert, dass es einfach nur Installationsanweisungen sind oder ob man da quasi irgendwie die Abhängigkeiten drin definiert und dann glaubt sich das zusammen.
Genau, wenn du ein Paket hast bei APM oder bei Deep oder was auch immer, bei Apt, dann ist das ja erstmal für dich als Anwendersicht irgendwie so ein TAR-Archiv oder sowas, ne, wo dann halt die Dateien drin liegen und da liegen noch so ein paar Metadaten mit dabei. Also du weißt halt irgendwie, hier sind die Dateien, die nach /user ausgepackt werden und das Paket heißt sowieso, ist in dieser Version und folgende Abhängigkeiten sind dabei und das steht da im Prinzip drinne. In Nix ist das ein bisschen anders, denn das Paket selber ist erstmal noch nicht fertig in dem Sinne, sondern du kriegst quasi ein Programm, was das Paket baut von der Distribution selber.
Das ist also gar keine Binary oder gar, das wird alles
dementsprechend, dementsprechend ist es auch gar nicht so einfach zu sagen, was Nix jetzt eigentlich ist, denn Nix ist sowohl dieser Paketmanager als auch unter demselben Namen eine funktionale Programmiersprache, die Pakete beschreibt.
Ach Gott, oh Gott, eine funktionale Programmiersprache.
Ja. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es in diesem Hackerspace hier so beliebt ist. Denn das ist so auch von der Struktur her so eine ML-ähnliche Sprache. Also sieht so ein bisschen aus wie Haskell, wenn du schon mal mit Haskell zu tun hattest.
Und also ich bin immer drum rumgekommen. Wie kann man jemandem erklären, was eine funktionale Programmiersprache ist in so 2-3 Sätzen?
Ja, das ist jetzt natürlich die schwierige Frage für einen theoretischen Informatiker, der erstmal semesterlang studiert, was eine Funktion ist und so weiter, ne? Eine funktionale Programmiersprache ist in Abgrenzung zu imperativen Programmiersprachen. Die Imperativen sagen halt, es gibt halt eine bestimmte Liste von Befehlen, die ich ausführen muss, oder um zu einem Ergebnis zu kommen. Eine funktionale Programmiersprache sieht das eher so als einen Haufen von mathematischen Funktionen an, die miteinander verkettet werden und dann zum Ziel zu kommen. Es ist ja für jemanden, der noch nicht mit Programmierung vertraut ist, ein bisschen schwierig jetzt in diesem Format zu beschreiben. Aber im Wesentlichen ist halt der Grund, warum sich dafür eine funktionale Programmiersprache entschieden wurde, die Erkenntnis, dass ein Paket eigentlich auch eine Funktion ist am Ende. Also ein Paket ist nicht ein fertiges Objekt, wie ich das bei Debian oder bei APM bekomme, wo es halt schon so eine fertige Menge von Dateien ist, sondern ein Paket ist erstmal eine Funktion. Und die Argumente, die ich der Funktion gebe, das kenne ich ja von der Mathematik auch, da ist ja die Funktion irgendwie ein f und da muss ich irgendein x reingeben, dann kriege ich halt den Funktionswert f von x. Und in dem Fall, mein Paket ist halt diese Funktion f und da gebe ich halt die Pakete rein, die Abhängigkeiten sind. Also ich baue meine Applikation, so wie LibreOffice oder so. Und LibreOffice ist eine Funktion von der libc, die verwendet wird zum Beispiel, oder von der Druckerbibliothek oder was auch immer. Oder von der Grafikbibliothek, die da reinkommt. Und das heißt natürlich auch, wenn ich eine andere libc reingebe in diese Paketkompilierung, kommt ja auch ein anderes LibreOffice am Ende raus.
Aber es ist quasi grundsätzlich erstmal definiert, welche Abhängigkeiten oder welche Parameter man da reingibt. Ist das abhängig davon, was mein System gerade schon installiert hat oder was der Paketbauer vorschlägt?
Das ist erstmal unabhängig davon. Also für diese Spezifikation davon, wie LibreOffice aussieht, ist es erstmal unabhängig, was reingegeben wird. Und welche Pakete dann genau dafür ausgewählt werden, entscheidet sich dann halt in dem Moment, wo ich dann dieses LibreOffice tatsächlich baue. Also wo ich tatsächlich, du sagst jetzt nix install, der konkrete Befehl ist subtil anders, aber im Wesentlichen, indem ich hier nix install LibreOffice sage, wird dann halt geguckt, sieht es halt dann dieser Nix-Paketmanager, dass halt LibreOffice eine Funktion ist, die von libc abhängt und guckt dann, welche Version hat libc gerade.
Und, okay, da baut man das immer für die Version, die gerade rumliegt.
Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Konfiguration von meinem System irgendwie sage, libc hat meinetwegen irgendeinen Schalter. Ne, das ist halt eine weitere Sache, die da reingegeben werden kann. Ich kann ja zum Beispiel nicht nur sagen, irgendwie, dass ich bestimmte Paketabhängigkeiten habe, sondern ich kann ja meistens bei so einem Bauen in diesem Configure-Skript irgendwie sagen, ich will jetzt irgendwie noch eine extra Funktion dazu kompilieren oder halt nicht dazu kompilieren. Und das könnten ja Schalter sein, die auch wieder Argumente sind in diese Paketfunktion rein.
Also bestimmte Plugins, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Erweiterungen.
Sowas, ne? Irgendwie bei libc zum Beispiel, irgendwie meinetwegen, auf welche Art und Weise DNS-Resolving laufen soll, ne? Weil das ist ja so eine Standardfunktion, die da mit drin ist. Und ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich in NixOS irgendwie drin bin, auf meiner Systemkonfiguration sagen, ich will jetzt das libc-Paket so umkonfigurieren, dass dieser Schalter hier von false auf true gesetzt werden soll. Und dann heißt das, alle Pakete, die irgendwo libc verwenden, direkt oder indirekt, ändern sich ja dann dadurch, weil ein anderes libc reinkommt und deswegen kommt ein anderes Paket raus.
Ach Gott, das klingt unglaublich anstrengend, also, wenn man dann doch mal irgendwie was da an den Grundbasen ändern will, dann muss man dann sein ganzes System neu bauen.
Aber du kannst es.
Und das ist. Und dann bin ich dann nächste Woche fertig damit, wenn ich nicht die aktuellste Hardware habe?
Also bis jetzt habe ich noch keine großen Probleme damit gehabt, denn meistens machst du es ja dann nicht. Meistens verwendest du ja die Standardkonfiguration. Du kannst natürlich für bestimmte Pakete mal ein anderes Fleck irgendwo setzen, aber meistens nimmst du ja den Standardkram und dann ergibt sich ein relativ witziges Verhalten von Nix, nämlich dass es keine reine Binärdistribution ist, wie zum Beispiel Ubuntu, wo du halt diese DPKG-Pakete nur vorkompiliert bekommst. Oder auf der anderen Seite sowas wie Gentoo, was eine reine Source-Distribution ist, wo du nur die Paketdefinition bekommst, musst alles selber bauen. So bekommst du bei Nix halt auch prinzipiell die Sourcen, aber wenn sich dann halt nach dem Ausrechnen dieser Pakete rausstellt, dass du auf dasselbe Paket kommst, wie was halt das Standardpaket ist, dann kann es aus einem Binärcache gezogen werden. Also wenn er diese ganze Rechnung macht und sie dann du verwendest das Standard libc und kommst und das Standard Grafikbibliothek und kommst dann zum Standard LibreOffice, dann holt er sich einfach das fertige Standard LibreOffice aus den ihren Binärdistributionen runter.
Aber wenn er die Prüfsumme errechnet hat von dem, was er kompilieren würde, um dann zu gucken, ob es das nicht schon gibt, dann hat er doch schon alles gebaut.
Die Prüfsumme geht nur über die Eingaben.
Ah, okay, deswegen, okay.
Also die Eingabe ist halt bei dem Paket, also diese Prüfsumme, die da drin steht, die auch im Nix-Store drin steht, ergibt sich als Hash über die Inputs, die ich habe, also die Hashes von den anderen Paketen, die ich reingebe, beziehungsweise halt die Nix-Store-Pfade und das Build-Skript, was ich dafür verwende, um das zu bauen am Ende. So grundsätzlich gesagt, das Build-Skript ist dann halt natürlich abhängig davon, welche Schalter ich zum Beispiel noch habe, also welche Compile-Option ich da setze, weil dementsprechend sieht halt das Configure anders aus. Und das wird alles verhasht und wenn ich dann halt sehe, jetzt habe ich hier Hash ABC123 von libc224 und das liegt aber schon im Binärcache von NixOS, dann holt er sich das einfach runter und ist fertig.
Das ist natürlich cool, weil so kannst du dir quasi Nachvollziehbarkeit vom Code zu nutzen machen, um dann dir das runterzuladen, was jemand anderes schon mal für dich gebaut hat, sozusagen.
Wenn du die Shownotes vor dir hast, dann habe ich auch mal ein Beispielmodul verlinkt. Wenn du mal
audio.nix.
Genau, wenn du da mal raufgehst.
Nix Packages, Default, Standard Fetch URL, Fetch Patch, Packet Config, Init.
Ja, genau. Also ganz oben siehst du halt jetzt die ganze Liste von Abhängigkeiten, die dieses Paket halt hat. Und da sind auch einige Nix-interne Sachen dabei. Also
Puls Lip Audio war von Pöttering, ne?
Ja, das ist jetzt, das tut jetzt in dem Moment nicht konkreteste Sache, aber du siehst jetzt halt an der Stelle, ne, du hast oben so eine Liste von Paketen, die da halt als Argumente reingeben in diese Funktion. Und dann siehst du auch so eine Menge von Schaltern, die du da setzen kannst. Also du siehst zum Beispiel da, X11 Support ist standardmäßig false und UseSystemD ist natürlich true. Und wenn du halt all diese Sachen so, wie die Standardwerte da sind, lässt, dann holst du einfach das Puls-Audio-Paket aus der Binärdistribution raus. Aber das hatte ich dann zum Beispiel gesehen. Ich wollte dann gerne diesen Netzwerk-Support haben von Puls-Audio, dass du ein Puls-Audio-Gerät im Netzwerk sichtbar machen kannst und das dann von anderen Geräten im selben Netz gefunden werden kann und dann da Audio hingeschickt werden kann. Und dementsprechend musste dann halt diese Zero-Conf-Support da unten von false auf true gesetzt werden. Und in dem Moment fängt er dann an, das dann lokal zu bauen.
Weil das scheinbar niemand macht oder das noch nicht hochgeladen wurde in die Binary Caches.
Ja, die sagen halt, in ihren Binary Caches nur die Standard-Konfiguration, weil ansonsten bläst das Ding sich einfach so riesig auf durch die ganzen Mutationen, die du hast. Also siehst allein in dem Paket hier, das hat jetzt 8 oder 9 Schalter. Das heißt, wenn du mal alle Kombinationen von False und True durchnimmst, bist du bei 512 Optionen vielleicht. Mhm. Und das würde, glaube ich, da den verfügbaren Plattenplatz ein bisschen sprengen.
Ja, keine Ahnung, kann man ja variabel gestalten, dass man irgendwie die Top 10% oder sowas macht oder so. Aber okay.
Da müsste man ja wieder Daten sammeln. Ja, das ist ja wieder die Abwägung.
Ja, stimmt.
Genau, und so ist halt jedes Paket eine Funktion. Und wenn du halt jetzt sagen willst, ich installiere jetzt Pulse Audio mit folgenden Konfigurationsoptionen, dann rechnet er sich halt diese Funktion aus, weil du kennst dann halt rekursiv, kennst du dann halt schon die Pakete, die da reingehen. Und du kannst dann halt ausrechnen, was dann als Build-Script rauskommt, mit welchen Abhängigkeiten, und dann hast du diesen Hash und dann siehst du halt, ob du das Paket lokal bauen musst oder ob du es dir ziehen kannst. Und wenn es halt lokal zu bauen ist, dann wird das halt gebaut von einem in so einer Sandbox und wird dann in diesen Nixtor reingelegt. Der Nixtor ist auch world-readable, das ist nicht irgendwie protected oder sowas. Da sind in dem Sinne nur öffentliche Informationen drin, die für alle Systemnutzer zugänglich sind. Also deine Geheimnisse solltest du da irgendwie nicht reintun, was gerade bei dem Konfigurationsmanagement-Thema dann nochmal eine Sache ist, auf die wir später noch kommen können. Das ist erstmal für alle zugänglich. Da ist halt dann bei den Dateien eigentlich nur noch irgendwie die Frage, ob sie ausführbar sind oder nicht.
Okay, also ich habe eine Liste von Abhängigkeiten, ich habe eine Liste von Anweisungen, wie das Ding gebaut werden soll. Und am Schluss habe ich dann hoffentlich die Funktionalität, die ich haben wollte.
Genau.
Und abhängig das alles davon,
was spezifizierst du mit dieser funktionalen Programmiersprache, die auch Nix heißt.
Okay.
Denn, naja, du musst ja quasi alle möglichen Berechnungen machen können, um zum Beispiel dieses Configure-Skript auszurechnen. Welche Schalter du jetzt haben willst, hängt ja von welchen Optionen ab und meinetwegen auch von welchen Kombinationen von Optionen. Und da ist es schon ganz hilfreich, eine ordentliche Programmiersprache zu haben, mit der man sowas spezifizieren kann. Und diese Nix-Sprache ist halt darauf ausgelegt, genau sowas zu machen, dadurch, dass sie schon Sprachprimitiven ganz unten mit drin hat, die zum Beispiel solche Pakete anlegen, die dann im Nix-Store materialisiert werden.
Okay, das heißt, wenn Simon jetzt nicht noch eine Frage hat,
nee,
dann würde ich vorschlagen, machen wir mal eine Minute 30 Musik. Und hören uns dann gleich wieder. Bis dann.
Akt 1 war jetzt nix.
Heieiei.
Und nein, das ist kein Wortspiel. Akt 2 ist jetzt NixOS. Denn wenn wir jetzt schon mal so ein geiles System haben mit einer funktionalen Programmiersprache, mit der wir Pakete bauen können, dann können wir jetzt noch einen Schritt weitergehen. Und zwar Configuration Management machen.
Das heißt, nicht nur den Paketmanager, also quasi die Programme, die ich brauche, darüber konfigurieren. Also was heißt konfigurieren eigentlich?
Nicht nur die Programme definieren. Selber bauen,
genau.
Sondern auch eine komplette Systemkonfiguration machen. Und mir fällt übrigens gerade ein, das hatten wir jetzt bei dem Thema Nix eben nicht gehabt. Ne? Das hatte ich nur kurz angerissen, aber das sollte man vielleicht nochmal klarstellen. Nix als Paketmanager ist nicht nur gedacht für NixOS, sondern ist cross-plattform verfügbar. Auf allen Linux-Distributionen kann man sich das installieren. Das liegt halt auch in diesem Nix-Store, der normalerweise überhaupt nicht verwendet wird und ist deswegen relativ konfliktfrei. Man kann es auch auf den BSDs installieren, soweit ich weiß, und es ist auch auf macOS verfügbar. Und das ist in dem Sinne interessant, und das können wir jetzt leider aus Zeitgründen wirklich, glaube ich, nur anreißen, weil man ja damit programmatisch wirklich exakt definieren kann, eine bestimmte Umgebung, in der man irgendwelche Applikationen bauen kann. Also wenn ich irgendeine sehr komplexe Anwendung baue, die auch wieder 20.000 Abhängigkeiten irgendwohin hat, dann kann ich ja sagen, anstatt dass ich jetzt irgendwie Leuten sage, ah, ihr müsst aber jetzt hier auch Ruby in exakt der folgenden Version installieren bei euch in eurem System und es muss auch noch Node.js und so weiter in exakt diesen Konfigurationen mit dieser Mondphase und so weiter eingerichtet sein, kann ich das halt alles auch formalisieren in so einer sogenannten shell.nix-Datei. Also da schreibe ich halt quasi rein, hier sind meine Abhängigkeiten, die mein Programm braucht und liste die halt alle auf. Und dann kann ich halt einen entsprechenden Befehl ausführen, nämlich nix shell, und kriege dann eine Shell, wo genau diese Programme im Path liegen.
Okay, das heißt aber, das sind dann die Standardkonfigurationen dieser Pakete. Nein.
Nee, das kann ich ja dann wieder konfigurieren. Also ich kann halt wieder, ich habe halt dann auch wieder so eine nix-Expression, die ich schreibe, wo ich dann diese ganzen Pakete referenzieren kann und kann dann halt sagen, ich will jetzt meinetwegen Ruby mit folgenden 5 Kommandozeilenoptionen, Compile-Optionen gesetzt haben. Und dann wird mir halt in dieser Shell genau das Ruby bereitgestellt, was ich brauche. Und mein System selber ist erstmal überhaupt nicht angefasst.
Okay.
Es geht also so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie Docker, aber unter anderen Mitteln.
Mhm.
So vom letztendlichen Ergebnis. Aber es ist halt ein anderer Winkel, der eher funktional eingerichtet ist, während Docker halt so eine imperative Sache ist, wo halt mit so einen Bauanweisungen wieder einen quasi so ein großes Paket gebaut wird, wo alles drin ist. Und dann muss man halt da drin irgendwie arbeiten.
Okay, das heißt, ich schaffe mir eine Umgebung für mein Programm, die ich genau definieren kann, auch als komplizierter App-Entwickler. Ich habe noch nicht ganz den Mehrwert davon verstanden. Warum mache ich das Ganze?
Da kann ich auch mehrere so eine Umgebung quasi parallel nebeneinander liegen haben.
Zum Beispiel
unterschiedliche.
Ja, wenn du halt verschiedene von diesen Shell-Dateien hast oder diese Shell-Nix, glaube ich, kann auch Argumente haben. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Aber ja, im Zweifelsfall kann man auf jeden Fall mehrere von diesen Shell-Nix-Dateien da rumliegen haben. Und dann ist das halt, ja, es ist halt so ein ähnlicher Appeal wie bei Docker, dass du halt definieren kannst, genauer die, welche Umgebung du jetzt haben willst, um eine Applikation laufen zu lassen, wenn gerade das halt eine Applikation ist, nicht nur eine libc braucht, sondern halt die ganz bestimmte Anforderung an ihre Umgebung stellt.
Das heißt aber, die Kernel-Version zum Beispiel ist dann vorgegeben, nämlich die des Host-Systems.
Das ist immer dieselbe, ja. Das ist ja bei Docker auch der Fall.
Bei LXC ja auch.
Ja.
Nur bei VMs nicht. Und für VMs kann man sich dann wahrscheinlich eine LXC
VM
installieren.
Das kannst du machen und es gibt halt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du nix installiert hast, dann auch eine VM-Definition zu haben, die dann halt NixOS verwendet und die dann halt aus deinem Nix-Paketmanager auf dem Host schon zu bauen. Also dass du halt eine Definition hast, deiner VM als NixOS-System mit so einer NixOS-Konfiguration, was wir jetzt gleich noch genauer machen werden. Und kannst dann halt auch, anstatt zu sagen, ich will jetzt nur eine Shell haben mit dem Ding, kannst du auch sagen, ich will jetzt eine VM haben, die diesen ganzen Kram enthält. Und hast dann damit deine definierte Testumgebung. Das ist zum Beispiel, wie NixOS selber ihr Testing macht. Die haben dann halt, zum Beispiel Flotten von irgendwelchen VMs, die sie halt definiert haben, die sie dann alle gleichzeitig hochbringen und entsprechend ihrer Testkonfiguration in Netzwerke zusammenschalten und dann lassen sie den Test dann laufen in diesem Netzwerk von VMs. Und können dann auch solche Sachen testen, wie dass sie jetzt so einen BitTorrent-Client haben, der dann irgendwie anfängt, Dinge zu synken und dann machen sie zwischendurch das Netzwerk kaputt und sehen, dass dann die Daten weiterfließen können über das Peer-to-Peer.
Oh Gott, das ist also nochmal eine Ebene komplizierter dann. Okay, also die haben nix in nix gemacht, um dann noch mehr von nix
zu profitieren. We put nix in your nix, so you can nix while you're nix. Genau, und das ist ja dann NixOS. Und da kommen wir zu dem Thema Konfigurationsmanagement. Also wenn es nicht nur darum geht, ich will mir für meine eine Applikation irgendwie eine Umgebung bereitstellen, in der sie läuft, sondern ich will jetzt mein ganzes System auf diesem Konzept basierend machen. Und ich will dieses Configuration Management haben. Da gibt es ja diverse Tools dafür. Es gibt irgendwie Ansible, Chef, Puppet und so weiter, die sogenanntes konvergentes Konfigurationsmanagement machen. Also ich schreibe dann halt imperativ hin, auf dem System soll Apache laufen. Und Apache soll folgende Konfigurationsdatei haben. Und wenn ich dann das Configuration Management laufen lasse, dann guckt es halt nach, läuft Apache? Nee, also starten wir ihn mal. Hat er die richtige Konfiguration? Nee, also legen wir mal die richtige Datei hin. Und das ist halt konvergent, also es konvergiert halt zu einem Zustand, den man beschrieben hat, aber es ist nicht der komplette Zustand. Es ist immer nur so eine Annäherung daran. Wenn da jetzt noch 20.000 andere Dienste auf der Kiste laufen, dann sagt es erstmal, dann sagt das Konfigurationsmanagement, was interessiert mich denn das? Das ist nicht mein Bier. Und das ist ja auch schon deswegen nötig, weil ja das Betriebssystem selber schon alle möglichen Dienste startet. Also wenn du irgendwie so ein normal modernes Ubuntu hochbootest oder Debian oder SUSE oder was auch immer, laufen ja schon mal 20 Systemdienste, einfach nur dadurch, damit das System läuft. Mhm. Und das interessiert das klassische konvergente Konfigurationsmanagement einfach nicht. Das sagt halt nur, es muss auch Apache laufen. Oder was auch immer in meinem Konfiguration drin steht. Und das Gegenteil davon ist das kongruente Konfigurationsmanagement. Das sagt dann halt, hier ist der exakte Zustand meines Systems und der wird jetzt enforced. Hundertprozentig.
Und wie machen die das?
Darf sein. Und da habe ich eine starke Meinung zu, weil ich selber so ein kongruentes Konfigurationsmanagement mal gebaut habe vor 5 Jahren mittlerweile, weil ich halt auch mal irgendwann einfach meinen Systemzustand spezifiziert haben wollte. Zum Beispiel, das kennt man ja vielleicht, wie man installiert sein Notebook neu und plötzlich funktioniert das Touchpad nicht mehr richtig. Man erinnert sich so, ach ja, ich hatte vor 6 Jahren irgendwo mal so eine Konfigurationsdatei, in der ich eine Zeile eingetragen habe, die das gefixt hatte. Was war denn das jetzt noch gleich? Und das wollte ich einfach nicht mehr haben. Ich wollte einfach, dass das alles irgendwo dokumentiert ist, was ich jemals konfiguriert habe an dem System. Und das ist ja quasi dieses kongruente Konfigurationsmanagement, was ich haben will.
Und das ist dafür dein gesamtes System?
Ja. Das gesamte System ist quasi letztendlich in einer Konfigurationsdatei beschrieben, vielleicht halt irgendwie referenziert es andere Dateien, aber es ist wirklich eine Datei, die sagt, das ist das System und wenn jetzt morgen mein System abbrennt, kann ich diese Datei da wieder neu installieren auf dem Zwischensystem und kriege dasselbe System wieder zurück.
Das beinhaltet dann bloß deine Programme und deine Konfigurationen für diese Programme, aber wie ist denn das zum Beispiel mit deinem Home-Verzeichnis?
Ja, Home-Verzeichnis habe ich da jetzt erstmal noch ausgenommen. Das kommt bei mir dann aus dem Backup zurück. Aber für mich selber geht es in die Systemkonfiguration. Bei NixOS gibt es dann auch noch den Home-Manager, der dann auf ähnliche Art und Weise auch das Home-Verzeichnis verwalten kann.
Und was? Dann sind alle Dateien in einem Paket?
Nicht alle Dateien, aber zum Beispiel sowas wie die ZSHRC oder so oder die BashRC.
Okay, die also quasi auch wieder Config-Charakter haben. Ja.
Das kann man dann auch wieder damit verwalten. Oder zum Beispiel, welche Applikationen ich nur als einzelner User installiere, die nicht für alle auf dem System installiert sind.
Stimmt, die sind ja dann noch nutzerspezifisch, diese Anwendungen und oder diese Konfigurationen.
Genau. Und die Erkenntnis, die ich dann halt hatte, als ich dieses kongruente Konfigurationsmanagement für mich gebaut habe selber, war halt im Prinzip, eigentlich habe ich ja diesen Systempaketmanager und der ist ja schon 99% von dem, was ich brauche. Denn was will ich machen als User? Ich installiere Pakete und ich lege Dateien hin. Das ist 99% von dem, wie ich ein System konfiguriere. Und was gibt es auf Systemebene schon, was Pakete installiert und Dateien hinlegt? Pakete.
Mhm.
Ja, also eine Konfiguration ist letztendlich auch nur ein großes Paket, wo 20.000 Abhängigkeiten drin stehen für die ganzen Programme, die ich brauche, für KDE, für, keine Ahnung, Steam, LibreOffice, was auch immer. Und was halt Konfigurationsdateien enthält, die dann hingelegt werden.
Mhm.
Und es gibt dann so ein bisschen Detailprobleme, in die man dann reinläuft. Deswegen hatte ich dann halt ein Tool dafür gebaut. Das nennt sich Holo. HoloCM.org ist aber auch jetzt nicht so wichtig, weil es geht da jetzt hier um NixOS. NixOS kannte ich leider zu der Zeit noch nicht, sonst hätte ich das gleich nehmen können.
Ist NixOS schon so alt? Also
NixOS gibt es seit 2012, glaube ich.
Ah, okay. Das war mir nicht bewusst.
Die sind irgendwie jetzt auch schon, machen alle 6 Monate ein Release. Also sowohl von den Nix-Packages, diese Paketsammlung, die ist halt bei Nix standardmäßig dabei ist, und NixOS, was da quasi alles in einem riesigen Repo mit zusammensteckt. Davon gibt es einen großen Release alle 6 Monate. Das kommt jetzt auch nächsten Monat hoffentlich wieder, die 2003. Und die haben sicherlich jetzt auch schon so 16, 17 Releases durch.
Mhm. Das heißt, damit kommt dann auch immer die neue Kernel-Version.
Da kommen auch die neuen Kernel-Versionen. Also jetzt gerade der 19.09, das aktuelle, ist jetzt gerade auf dem LTS-Kernel 4.19. Und,
das ist aber weit hinterher.
Nee, das ist der damals aktuelle LTS-Kernel gewesen. Jetzt ist der aktuelle LTS-Kernel 5.4.
Gibt es da sowas wie Testing oder irgendwas, was den neuesten
Kernel hat? Es gibt auch Unstable, ja.
Okay.
Und das ist ja auch wieder so eine Sache. Du kannst halt das nennt sich bei Nix selber Channel. Du kannst halt Channel abonnieren und standardmäßig, wenn du NixOS installierst, ist halt der Stable-Channel abonniert.
Mhm.
Update machst du, indem du diesen Stable-Channel umziehst auf die neue Version und dann halt einfach Rebuild sagst und dann wird halt alles mit diesen neuen Paketen aus dem neuen Channel gebaut.
Wie lange dauert das dann so?
2 Minuten.
Was echt so wenig nur. Ich hätte jetzt irgendwie 3 Tage erwartet.
Dadurch, dass du halt die meisten Kram aus den Binary-Caches ziehst, ist es eigentlich relativ fix.
Das lädst du also quasi auch noch runter wie bei allen anderen.
Und du kannst halt auch zum Beispiel sagen, das hatte ich auch schon mal gemacht auf dem Server, weil ich eine relativ neue Version von einer bestimmten Server-Software brauchte, dass ich halt noch den Unstable-Channel dazu abonniert habe und habe dann halt aus dem Unstable-Channel mir dieses konkrete eine Paket geholt, was ich brauchte.
Mhm.
Das kann man dann auch relativ granular noch angeben. Genau. also wir waren beim Konkurrenten Konfigurationsmanagement, die Systemkonfiguration ist ein Paket letztendlich und das ist diese Philosophie, die da auch NixOS mitverfolgt. Beziehungsweise ist natürlich nicht ein Paket, sondern es ist am Ende eine sehr lange verschachtelte Kette von Paketen, denn wenn man diese Infrastruktur hat, relativ einfach solche Pakete zu bauen mit dieser Nix-Programmiersprache, kann man ja auch zum Beispiel sagen, zum Beispiel jedes Config-File, was ich baue, ist eigentlich ein Paket. Ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will zum Beispiel, keine Ahnung, ich will Pulse Audio anmachen, dann brauche ich ja so ein Systemd-Service für Pulse Audio. Das ist so eine Config-File, was irgendwo rumliegt. Also baue ich ein Paket, was dieses eine Config-File enthält, mit genau den Optionen, die ich halt haben will. Und dann ist das halt wieder irgendwo anders referenziert. Irgendwo anders wird das dann in einem neuen Paket zusammengebaut, was dann alle möglichen Dateien enthält, die in etc. reinkommen. Und das baut das dann halt mit Symlinks alles zusammen und ich habe dann am Ende so ein Paket, was meinen ganzen etc. enthält. Und Teil des Systemstarts ist dann halt, dass etc. gesymlinkt wird auf dieses Paket.
Okay, das heißt, ich habe irgendwann die Möglichkeit, mein gesamtes System mittels einer Kette von Paketen oder Konfigurationsdateien, was ja letztendlich auch nur Pakete wieder sind,
ja,
zu beschreiben.
Genau.
Und das will ich haben, weil?
Weil ich dann halt wirklich meine komplette Systemkonfiguration in einer Datei stehen habe und wenn jetzt morgen mein Server abbrennt, dann installiere ich den halt neu und habe halt die Konfiguration wieder hergestellt. Ich muss nur noch irgendwie ein Backup halten von meinem Home-Verzeichnis oder sowas.
Ja, aber könnte ich das nicht auch mit ZFS, Receive und Send machen?
Womöglich, aber das ist ja ziemlich, das ist halt ziemlich wasteful, ne? Weil da musst du halt Backups machen von den ganzen Applikationsdaten, die aber eigentlich völlig sinnlos sind für dich, ne? Warum willst du davon Backup machen? Das liegt eh auf den Servern von der Distribution rum.
Ja, okay, ich hätte natürlich den Overhead, dass ich das gesamte Betriebssystem mit backuppe.
Ne? Und du hast halt das Problem, was ich ja vorhin schon beschrieben hatte, ne? Ich hatte mein Notebook neu installiert und dann war halt eine Konfigurationsdatei weg, die ich vor 6 Jahren irgendwo mal angelegt hatte. Und fehlt die mal wieder, ne? Also insbesondere, wenn es dann eh schon zu spät ist und das System neu installiert ist.
Da brauchst du ja nicht.
Selbst wenn ich den Snapshot habe, ne? Find mal diese eine Config-Datei wieder.
Wieso? Du hast doch du setzt den Laptop neu auf und dann machst du ein Receive deines Snapshots und dann ist dein Laptop doch wieder auf dem alten Stand. Inklusive der Datei, die du damals geändert hast.
Ja, dann hole ich auch allen anderen Scheiß zurück, den ich vielleicht eigentlich gar nicht haben will. Ne?
Ja, aber das
wenn
ist richtig,
die ganze Konfiguration in einer Datei steht, dann sehe ich halt alles, was ich gemacht habe und ich sehe halt jetzt irgendwie, diese Sache will ich nicht mehr haben. Und dann wird das halt auch wirklich komplett weggeräumt. Ne? Wenn ich Beispiel sowas wie halt so ein klassisches Konfigurationsmanagement habe, wie Ansible oder Chef oder sowas und ich habe jetzt ein Apache irgendwo ausgerollt und ich will jetzt auf diesem Server auch kein Apache mehr haben, ne? Dann müsste ich da jetzt halt irgendwie hingehen, das sieht das System da einfach nicht vor. Ich könnte jetzt halt irgendwie das aus dem Konfigurationstemplate rausstreichen, aber dann passiert erstmal nichts. Dann wird es halt nur nicht mehr gestartet, aber es ist ja schon gestartet, also bleibt es erstmal da. Und wenn ich jetzt in NixOS sage, ich nehme jetzt Apache raus und mache ein Rebuild, und schalte dann auf die neue Konfiguration um, dann wird der Apache auch wirklich weggeräumt. Und dann ist da auch aus dem etc. alles verschwunden, was jemals mit Apache im Zusammenhang stand, weil halt ein neues Konfigurationspaket gebaut wird, was nicht mehr Apache-Kram enthält.
Okay, also du kriegst also ein saubereres Abbild deines Systems.
Du weißt halt wirklich, was es hat alles irgendwo seinen Platz. Du weißt halt, jede Konfiguration, die irgendwo da liegt im aktuellen etc., die ist auch irgendwo motiviert durch irgendeine Option, die ich gesetzt habe oder durch irgendeinen Default, den das System gesetzt hat.
Du musst dich halt nur um die Sachen kümmern, die sich verändern. Ne? Das heißt zum Beispiel Datenbankinhalte, das heißt mein Webroot vom Apache, ich muss mich um mein Home-Verzeichnis kümmern.
Ja, also im Prinzip war lib und home und dann hast du schon eigentlich fast alles gemacht. Und natürlich halt deine Konfiguration musst du backuppen, aber sowas hat man ja heutzutage eh in welchen Source Code.
Meine Konfiguration heißt die Beschreibungsdatei meines Systems.
Genau. Also in NixOS ist das dann die etc NixOS Configuration.nix.
Wird da automatisch jede Änderung eingetragen, die ich per Nix installiere? Also wird die automatisch geführt, diese. Ich meine, ich starte ja mit einer frischen Nix-Installation, ne? Und dann installiere ich Stück für Stück dazu. Wird das da automatisch eingetragen?
Wenn du nur als User eine Applikation installierst, dann geht das in dein privates Nix-Profil von dem User. Das liegt im Home-Verzeichnis mit drin.
Okay, ich kann als User aber doch nur nutzerspezifische Sachen installieren. Das heißt, systemverändernde Sachen kann ich als User gar nicht machen. Sondern
das musst
nur als,
du in der Configuration Nix machen.
Das muss ich per Hand da reintragen und dann wird das dann automatisch installiert.
Na, du machst dann ein NixOS Rebuild. Mhm. Und dann wertet halt diese Konfiguration aus und baut dann halt daraus das neue System.
Habe ich da eigentlich Offline-Seiten? Also quasi muss ich warten, bis das fertig gebaut oder runtergeladen ist? Oder ist das alles weiter einsetzbar? Ich meine, theoretisch ist das ja alles parallel.
Das ist ein relativ atomarer Switch, den er da macht. Also er baut halt erst dieses komplette Systempaket sozusagen, also in Anführungszeichen. Ne? Ja. Also was dann halt natürlich über 20 Milliarden Indirektionsebenen alle möglichen anderen Sachen enthält, bis runter zu der Systemd-Service-Konfiguration für Pulse-Audio irgendwo.
Ja.
Und das ist dann am Ende ein Paket, das liegt dann im Nixtor, heißt dann irgendwie NixOS System und irgendein Hash. Und dann am Ende machst du halt, das kannst du halt mit NixOS Rebuild machen, dann baut er das erstmal nur und wenn du dann NixOS Rebuild Switch sagst, dann schaltet er tatsächlich drauf um. Also dann führt er das Aktivierungsskript aus, was in dem Ding drinne liegt. Und das zieht ein paar Symlinks im System um, also zum Beispiel /etc wird dann umgezogen in das neue Paket. Ja. Damit dann halt mit einmal atomar halt die neue etc-Konfiguration da liegt. Dann vergleicht er das alte System mit dem neuen System und startet dann systemd-Komponenten neu, die sich geändert haben.
Also oder der Webserver wird dann halt mal kurz neu gestartet.
Genau, also er sieht dann halt, der Hash von dieser systemd-Service von Nginx oder von Apache sowas ist jetzt anders, weil das eine andere Config referenziert. Also Weser, es hat sich irgendwas geändert. Wir müssen jetzt neu starten.
Mhm.
Und dann wird das Ding also kurz runtergefahren, dann wird dieser Switch durchgeführt auf das neue ETC und dann wird der neue Unit hochgefahren. Und naja, das ist meistens bei mir so irgendwie so 2-3 Sekunden, bis das dann alles durch ist. Und dann läuft alles in der neuen Konfiguration.
Das heißt, also jede Änderung, die ich an meinem System mache, also jede Änderung an einem Programm oder einer Programmkonfiguration, die ich an meinem Server oder Rechner mache, muss über nichts laufen, weil mal so schnell drin rumfuschen und eine Config-Datei ändern, das geht dann nicht.
Das geht tatsächlich überhaupt nicht, weil das halt alles in diesem Nix-Store liegt und der ist halt nur readable, der ist nicht writable.
Haha, okay.
Also ja, das ist natürlich writable in dem Moment, wo halt dieser Nix-Bauprozess halt diese Pakete baut.
Ja.
Aber danach wird es sofort read-only geschaltet und du kannst halt nicht einfach in deine Apache-Conf reingehen und da anfangen rumzueditieren. Du musst das schon über diesen Nix-OS-Mechanismus machen. Und das erzieht einen natürlich.
Wollte ich gerade sagen, das klingt nämlich ganz schön sperrig.
Das, naja, gut, das hat aber auch den Vorteil, dass halt nicht irgendwie jemand nachts um 23 Uhr auf dem Server rumstolpern kann und irgendwie mal kurz eine Config-Zeile rumfrickelt.
Und selbst wenn das macht, kann man ja wieder zurück in der Version wahrscheinlich.
Selbst wenn das macht, dann kann man halt sehen, dass es da irgendwo ein Diff gibt und kann dann irgendwie untersuchen, wo da der Unterschied ist. Ne? Und wenn man ein Rebuild macht, dann ist es halt auch wieder weg. Und das weiß ja derjenige im Zweifelsfall auch, also wird er gar nicht erst versuchen, da irgendwie nur rumzufuschen, sondern wird das dann hoffentlich ordentlich dokumentieren, damit das beim nächsten Rebuild nicht wieder weg ist.
Also Sudo-Fusch geht.
Sudo-Fusch, naja.
Also zum Testen zum Beispiel. Ich meine, es ist natürlich schlecht, aber würde also das gehen? Wie gesagt,
halt dadurch, dass ETC halt wirklich ein Read-Only ist, ist das halt schwierig. Ne? Du musst halt schon in der Config irgendwo machen.
Okay.
Es gibt durchaus Optionen in dieser Configuration Nix, um zum Beispiel einzelne Dateien zu overriden, aber da das ja teilweise auch ziemlich große, automatisch generierte Dateien sind, ist das dann teilweise auch unhandlich.
Okay. Oh Gott, und, okay, das klingt alles nach einer sehr krassen Komplexität.
Ja, ja, es ist aber eigentlich relativ gut verpackt. Das ist halt das mentale Modell, was da drunter steckt. Und ich finde das immer extrem hilfreich, wenn man solche mentalen Modelle hat, damit man an so ein Tool rangehen kann, verstehen kann, was es tut. Weil ansonsten wirkt das alles nur wie schwarze Magie, was passiert, ne? Und man selber kann irgendwie 3 Knöpfe drücken und wenn die nicht tun, was man will, ne? Wie zum Beispiel bei Git. Bei Git gibt es unglaublich viele Leute, die können Git add, Git commit und Git push. Und alles andere ist schwarze Magie.
Mhm.
Und das liegt meistens daran, dass sie sich nicht damit beschäftigt haben, was das eigentlich für ein Datenmodell ist, auf dem Git operiert. Wenn man das erstmal versteht, dann kann man auch die fortgeschrittenen Befehle von Git relativ gut nachvollziehen.
Vielleicht sollten wir darüber auch mal eine Sendung machen.
Sollten wir vielleicht auch mal machen, ne? Und bei Nix, finde ich, ist das auch ähnlich. Also wenn man sich erstmal mit diesen grundsätzlichen Strukturen befasst, die das Ding baut, aus denen das Ding sich zusammensetzt, dann versteht man auch, was diese ganze Maschinerie macht. Also als ich mit NixOS jetzt angefangen hatte letztes Jahr, habe ich dann auch relativ schnell angefangen, meine eigenen Config-Module zu schreiben für meine eigenen Services. Und mir das dann auch dementsprechend alles schön zusammenzupaketieren. Denn es klingt jetzt erstmal sehr schlimm, irgendwie zu sagen, in dieser Configuration Nix schreiben wir jetzt irgendwie die komplette ETC runter. Ne? Das klingt jetzt erstmal so, als ob man alle Dateien von Hand schreiben muss. Aber das ist schon ein bisschen, natürlich ein bisschen Struktur vorgebaut, damit das alles ein bisschen angenehmer ist. Und zwar schreibt man im Wesentlichen Optionen auf. Es gibt quasi in diesem NixOS eine riesige Menge von Optionen, die definiert sind. Also zum Beispiel hier kannst du ja mal wieder klicken auf das Beispielmodul, was wir ja wieder haben. Es ist natürlich wieder Puls Audio Nix. Und das ist jetzt quasi die NixOS-Hälfte von dem Puls Audio-Paket, was wir vorhin gesehen haben. Das konfiguriert uns jetzt diese ganze Option. Und das ist jetzt ein bisschen schwer zu lesen, aber fang mal an in Zeile 85.
Genau, da gibt es halt quasi eine Variable, die heißt Option und die fängt mit einer geschweiften Klammer an und da gibt es dann verschiedene...
Also diese ganzen NixOS-Teile sind in sogenannte Module organisiert und die haben alle irgendwelche Optionen und generieren dann eine Config, die besteht im Prinzip wieder aus anderen Optionen, die andere Module verwenden. Das ist dann so total rekursiv und magisch. Also zum Beispiel halt dieses Pulse-Audio-Modul definiert zum Beispiel die Option, ob Pulse Audio überhaupt an ist. Also hier Hardware.pulseaudio.enable, was ganz oben steht. Ne? Und wenn ich die jetzt auf True setze, dann wird dann eine Config erzeugt von diesem Modul, die zum Beispiel die Option SystemD Services Pulse Audio setzt. Mhm. Auf halt die Sachen, die halt in dieser Pulse SystemD Unit drin stehen müssen. Und so lösen sich diese Optionen dann rekursiv auf. Und ich kann halt jetzt selber als User, wenn ich jetzt wirklich irgendwo in die Details reingehen muss, also ich habe jetzt irgendwie eine völlig eigene Applikation, die noch nicht irgendwie durch so ein Modul abgedeckt ist, dann kann ich halt die Low-Level-Option nehmen. Ich kann halt irgendwie die Option setzen, irgendwie, dass mir die eine Datei in etc reingelegt werden soll. Oder ich kann eine Option setzen, dass in SystemD-Unit angelegt werden soll. Ich kann aber auch, wenn das in dem System schon als Modul vorliegt, wie zum Beispiel hier mit diesem Pulse-Audio-Modul, kann ich halt die High-Level-Option nehmen, die mir das Pulse-Audio-Modul anbietet. Und kann dann einfach sagen, ich will Enable gleich True, System-Wide gleich True und Zero-Conf-Support gleich True. Und das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass das Paket dann mit dem Zero-Conf-Support gebaut wird, weil es dann auf den Paketoptionen setzt. Und da gibt es teilweise wirklich extrem High-Level-Optionen. Zum Beispiel mein persönlicher Favorit ist, wenn du Apache oder Nginx konfigurierst, kannst du halt Optionen haben für die einzelnen Virtual Hosts. Mhm. Und das generiert dir halt dann die entsprechende Virtual Host Config in dem Webserver Config. Und wenn du dann dort die Option Enable ACME auf True setzt, also eine Zeile, die du selber in deiner Config schreibst, führt das dann halt in der Auswertung dieser Module zu einer ganzen Maschinerie, die dann dir eine neue SystemD-Unit anlegt, die halt das TLS-Zertifikat über Let's Encrypt holt.
Okay, das ist cool.
Und dann halt auch die Unit-Definition entsprechend anpasst, sodass dann halt der Apache neu gestartet wird, wenn halt das Zertifikat aktualisiert wurde, also es wird ein Reload gemacht. Und du hast also eine Zeile und dahinter ist diese ganze Komplexität, Let's Encrypt einzurichten, versteckt und es funktioniert einfach.
Bis zu dem Tag, wo es kaputt geht und man dann genau tief eintauchen muss, um das zu reparieren. Aber es hat wahrscheinlich dann
auch. Es hilft durchaus irgendwie, wenn man sich, wie gesagt, mal mit diesem Format vertraut macht, wenn man auch mal vielleicht mal selber so eine Unit, so ein Modul geschrieben hat. Und dann kann man das auch nachvollziehen. Ne? Also wenn ich halt weiß, ich habe Enable ACME auf True gesetzt, dann kann ich ja gucken, wie ich Enable ACME definiere und kann mich dann so schrittweise darunter hangeln.
Aber du sagtest, die Virtual Hosts, also die Webseiten, die ich dann in meinem Nginx anbiete, die muss ich da drin auch definieren. Das ist dann quasi Teil meiner Systemconfig, in der ich dann halt auch drinstehen habe. Ja. Ich biete folgende Webseiten an, die haben folgende URLs. Die sollen übrigens über HTTP2 ausliefern und SSL haben und die Zertifikate, was du gerade gesagt hast, kommen per ACME-Challenge.
Genau, das kannst du auch mal gucken, wenn du nochmal in das Pad reingehst, dann ist unter dem Link, den du gerade hattest, ein Link auf die Optionssuche von NixOS.
Okay.
Und da gibt es eine Suchmaschine, wo alle verfügbaren Optionen durchsuchbar sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt irgendwie einen LDAP-Server einsetzen, gebe ich mal hier LDAP ein, kriege ich jetzt zum Beispiel als ersten Treffer die LDAP-Option von KodiMD. Also KodiMD ist offenbar auch in NixOS paketiert, aber wenn ich mich hier durchklicke, dann sehe ich auch irgendwo zum Beispiel services.openldap. Mhm. Und ich sehe dann hier die Optionen, die mir zur Verfügung stehen. Also meistens gibt es halt dann so ein Enable, das setze ich erstmal auf True und dann wird das Ding überhaupt erstmal gestartet und dann kann ich das Ganze konfigurieren. Meistens sind da auch schon irgendwelche Default-Configs drin, also zum Beispiel, wenn du bei services.openssh guckst, da reicht eigentlich Enable gleich True und dann wendet er auch automatisch gleich eine gehärtete Config an, denn es gibt dann auch sowas wie services.openssh.ciphers und der Default-Wert ist schon eingeschränkt auf aktuelle Ciphers, anders als diese relativ große Auswahl von Ciphers, die OpenSSH standardmäßig anmacht, um kompatibel zu sein zu alten Sachen.
Okay, das heißt, das bietet dir schon relativ einfache Möglichkeiten an, ein gehärtetes System zu bauen. Das heißt, so ein paar Einstellungen, die sonst immer kritisch per Hand gesetzt und auch aktualisiert werden müssen, sind standardmäßig in
Wenn das halt angeboten wird von dem Modulautor, dann hast du da die Möglichkeit, einfach quasi diese Änderung automatisch mitzubekommen. Das ist natürlich wieder eine Vertrauenssache, so wie bei allen Paketdistributionen. Ne? Du musst irgendwo deinem Distributor vertrauen, dass der keinen Scheiß baut und dir irgendwie Hintertüren unterschiebt. Aber hier ist es halt noch auf einer ganz anderen Ebene möglich, so an so eine sinnvolle Default-Konfiguration zu kommen, die automatisch mit ausgeliefert wird. Und wie gesagt, man kann sich dann halt auch seine eigenen Module bauen. Also ich habe zum Beispiel mir selber ein Modul gebaut, was statische Webseiten ausliefert, wo ich im Prinzip dann meiner Configuration Nix nur noch eine Zeile angebe, dass zum Beispiel die Webseiteninhalte für meine Webseite xerillion.de kommen aus dem Repo github.com/majewski/xerillion.de. Das ist jetzt kein Geheimnis, weil das ein öffentliches Repo. Und das ist halt eine Zeile und das führt dazu, dass dann ein Dienst gestartet wird, der diese GitHub-Events ablauscht. Und wann immer auf das Repo gepusht wird, wird das Repo automatisch bei mir gezogen. Und dann wird auch dementsprechend halt einen Nginx Virtual Host angelegt, der dann auch ECMI drauf hat und Force SSL und so weiter, ne? Der dann halt dieses Verzeichnis dann nach außen exponiert. Und das heißt, ich habe eine einzige Config-Zeile, wenn ich eine neue Webseite ausrollen will.
Mhm. Das klingt alles cool.
Jetzt sind wir schon fast am Ende,
leider. Wir sind fast am Ende. Eine Frage habe ich noch, wenn Simon keine Frage mehr hat.
Nee, frag mal.
Wie ist es mit Passworten? Also angenommen, ich habe doch irgendwo mal ein hardcoded Passwort, keine Ahnung, Root-Passwort oder Nutzerpasswort. Oder
also im Nixtor sollte man das Tunis nicht ablegen, was natürlich zweifelsfrei ein Problem ist, da ja zum Beispiel diese SystemD-Units auch im Nixtor liegen. Man muss dann bei SystemD-Units zum Beispiel, gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich will ein Environment-File noch reinholen, bevor ich das starte. Und da habe ich da halt einen Extra-File, wo Optionen für den Service, also Environment-Variablen oder sowas sind. Oder ich kann sagen, ich lese halt einen File ein und dann muss ich mir irgendwie eine Konvention dafür überlegen, dass halt zum Beispiel meine Secrets irgendwie unter varlib Secrets oder was auch immer liegen müssen.
Mhm.
Es gibt da zwei Lösungen, die ich hier noch ganz unten im Pad geschrieben hatte, wie man im Prinzip den NixOS-System aus der Distanz verwaltet, und die haben auch so ein Secrets-Management mit drinne beide, und zwar einmal NixOps und einmal Crops. Ich weiß auch gar nicht, Crops, woher der Name eigentlich kommt. Das sind halt im Prinzip so Konfigurationsmanagement-Lösungen, die ich zum Beispiel hier auf meinem lokalen Notebook laufen habe, die dann aber die Konfiguration verwalten für meine 10 Server, die irgendwo im Internet rumschwirren.
Mhm.
Und der wesentliche Unterschied, NixOps baut die ganze Config schon lokal und lädt dann die fertige Config hoch, während Crops nur die Nix-Expressions hochlädt und die Secrets, und dann wird das dann auf dem Zielserver gebaut. Das ist, je nachdem, wie man es haben will, ist es das eine besser oder das andere. Deswegen die beiden Link-Empfehlungen für die Leute, die sich damit weitergehend auseinandersetzen wollen. Und ich denke, da müssen wir jetzt auch einen Deckel drauf machen.
Ja, das war auf jeden Fall sehr informativ. Ich habe viel gelernt. Nix ist ganz schön komplex.
Alles, was wir hier verwenden, ist ganz schön komplex. Aber ich wertschätze das halt, dass ich mir, wenn ich mir einmal dieses mentale Modell aufgebaut habe, viel mehr Ebenen sich erschließen, wo ich in diese Maschinerie reingucken kann, auf eine Art und Weise, die ich bei anderen Linux-Distributionen nicht so habe. Also es ist halt ein Mechanismus, diese Nix-Programmiersprache, die auf allen Ebenen irgendwo verwendet wird, vom Paketbauen bis zum Konfigurieren. Und was ich auch noch kurz erwähnen würde, ganz am Schluss, ist, es gibt eine Artikelsammlung, die heißt Nix-Pilz, also Pilz wie Pillen. Und die erklären im Wesentlichen dieses mentale Modell von Grund auf. Das ist eine relativ hilfreiche Ressource, die ich beim Lernen des ganzen Krams verwendet habe.
Dann bedanke ich mich bei dir. Super, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Dankeschön an Simon nach Russland. Die erste Penta-Radio-Folge mit einer Live-Schalte nach Russland. Also
ja, viele Grüße zurück an die Hörer. Und
genau. Dos vidania.
Dos vidania.
Und Spokojni noci, würde ich mal eher sagen.
Gesundheit.
Schlaft gut, es ist Nacht.
Bis dann, viel Spaß.